bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Bevor irgendwas hier heute bei Schöner Neuer Fußball, schönen guten Abend, mein Name ist Nico Becksvin. Tommy, warum zur Hölle hast du eine Sonnenbrille auf und warum ziehst du sie auf in dem Moment, wo wir aufzeichnen? Was ist los mit dir? Ja, bist du betrunken?
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wäre das so eine Online-Poker-Runde. Weißt du, einfach auch, weil wir so sehr verschiedene Typen sind und nachts so ein bisschen schlecht beleuchtet in irgendwelchen Kammern sitzen. Und da habe ich gedacht, da setze ich mal die Brille auf, so ein alter Reflex von mir.
Ja, sehr gut. Er hat so ein bisschen was auf jeden Fall Verruchtes. Und du hast schon vollkommen recht, du könntest mir auch Krypto-Tipps geben, glaube ich, in dem Setup, in dem du ja gerade sitzt.
Ich habe keine Ahnung davon.
Gut, nimm sie ab. Aber Konstantin, wenn du das ganze Setup hier so siehst, ne, mit den Vorstellungen von, du machst ja jetzt Next-Level-Video-Content, ne? Wie geht's dir damit?
Also mir persönlich geht's gut. Das Problem ist, wir können die Hälfte nicht ausstrahlen, weil Kai ist anscheinend im Kerker zu Hause gefangen und Tommy sitzt in einer Shisha-Bar irgendwo in Neukölln. So ist zumindest die Beleuchtung. Nico, dein Office ist weltweit bekannt von 17 Podcasts und Videoformaten, die man so kennt. Aber die anderen beiden machen mir ein bisschen Sorgen. Es wäre auch gut, wenn Kai mal eine Zeitung mit dem heutigen Datum hochhalten könnte, damit wir wissen, dass er wirklich am Leben ist.
Und damit gehe ich nämlich vorweg. Kai, sag mal so, du bist ja von uns allen so der so karrieremäßig es ja am weitesten geschafft hat. Du bist halt quasi in den obersten Rängen der Vermarktungsindustrie des größten Entertainment-Produkts der Welt quasi fest verankert. Es wird ja nicht mehr viel Weg für dich geben in deiner Karriere. Warum zur Hölle sitzt du in einem Raum, der wirklich so aussieht, und diesen Witz mache ich trotzdem, als hätte dich der Mossad gerade gefangen.
Ja, ich bin hierhin abgeschoben worden, also familienintern.
Ist das der Keller?
Das ist leider die Wahrheit. Nee, das ist so ein Arbeitszimmer, aber
im Westflügel.
Um die Zeit stör ich hier am wenigsten den Betrieb, den innerfamiliären Betrieb. Deshalb.
Okay, heißt aber auch, wenn das der Raum ist, in dem du den Innerfamilienbetrieb am wenigsten störst, Jungs, wäre es nicht an uns, ihm dabei zu helfen, das zu einem Setup zu machen, dass das Schöner Neuer Fußball wirklich würdig wäre, auch als Videosetup, wäre eine Herausforderung, oder Tommy? Ich meine, du bist ja Kreative hier. Und bevor wir jetzt darüber zu reden, warum zur Hölle die verfickte Hertha es nicht schafft, im Bundesliga-Aufstiegsrennen mitzumachen, kannst du doch deine Energie vielleicht in sowas verwenden.
Ja, voll, so ein schönes Banner irgendwie. Euer Hass ist unser Stolz, so hinten drauf.
Ja, genau.
Sowas. Das finde ich doch schön. Ah, Kai. Ich finde entweder das oder Kai könnte so einen orangenen Overall anziehen. Das würde auch noch gehen.
Eigentlich hätte er eine Sonnenbrille gebrauchen, die du trägst. Mhm. Aber wie fangen wir an? Wir haben viel heute und das wird auch, glaube ich, alles ein bisschen chaotisch. Ich habe hier quasi auf dem Hinterkopf bekommen und in meiner Agenda steht als erstes lockerer Schnack. Ein bisschen Einstieg. Gibt es Themen, die euch auf dem Herzen liegen? Tommy, es ist übrigens eine ernst gemeinte Frage. Warum zur Hölle kriegt Hertha BSC es nicht hin, am Aufstiegsrennen in der zweiten Liga teilzunehmen? Was ist da los?
Ja, also ich will jetzt einen kleinen Disclaimer vorwegschicken. Es ist für mich noch zu früh für Witze in dem Fall, ja, weil es ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir den Aufstieg quasi endgültig verspielt haben. Und ich will nicht lügen, fuchsteufelswild. Ja, ich bin so sauer, enttäuscht. Ich war kurz davor, meine Mitgliedschaft abzugeben.
Meinst du
weil
das
ich
ernst?
Völlig, ja, nein, natürlich gebe ich meine Mitgliedschaft nicht ab, aber ich war selten so leer. Ja, ich habe mich noch nicht mal mehr aufregen können, als wir da gegen Paderborn 2-5 und es hätte auch ein 2-8 sein können. Weißt du, das geht mir, so, jetzt hast du mich, das geht mir so auf den Sack, dass du jede Woche gegen irgendein scheiß Dorfverein auf den Sack bekommst. Ich kenne nicht einen fucking Spieler dort, ja, und jeder ist besser als wir. Und dann, du hast den größten Etat für alle, und seit 3 Jahren, also wie gesagt, ich kann es jetzt ja nochmal on air sagen, wir sind jetzt länger in der 2. Liga, als Gina Wild Pornos gedreht hat. So, das reicht ja wohl.
Problem with sex? You addicted to sex? A sex addiction or something?
Also, ihr merkt es schon ein bisschen, es ist ein emotionales Thema. Ich hab da keine Antwort. Also, natürlich habe ich Antworten, aber die sind alle nicht für on air geeignet.
Sehr gut.
Aber das Gina Wild Ding war eindeutig für On Air geeignet.
Ja,
das muss schon rein, ja. Naja.
Aber
da hättest du auch noch einen Witz über die Defensive von Hertha machen können und die Hintermannschaft.
Ja, steht schon drin.
Ich habe gerade Pornos gesagt. Ich wollte natürlich sagen Erwachsenenfilme. Sorry.
Ja, genau. Ist auch voll geil. Ja. Macht's auch nicht besser. Apropos Erwachsenenfilme, Konstantin, du warst in den USA, habe ich gehört. Du warst auf Olympia drin. Wie ist so deine. Und ich habe das Gefühl, Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir Konstantin so angucke, ich habe das Gefühl, der Bart, der sieht ein bisschen anders aus als sonst. Er hat so ein bisschen einen Mailänder Flair, ne? So?
Der sieht gut aus, würde ich sagen, der Heckner.
Ja, hat er.
Also ich ernähre mich jetzt reineweg nur noch von Espresso. Ja. Finde es auch eine sehr ausbalancierte Ernährung. Espresso und Pasta. Ja.
Ja, aber wie geht's dir? Wie waren die letzten Wochen für dich? Fühlst du dich in unserer heimlichen Runde eigentlich noch gut? Oder ist der Fußball noch etwas, was dich triggert? Oder bist du nur noch in dem Glam und Gloria Sport unterwegs?
Bei uns Kellerkindern vom Helpdesk. Ja.
Ich meine, auf Hertha und Werder schaue ich natürlich schon so ein bisschen abschätzig herab, aber ansonsten fühle ich mich im Fußball noch wohl. Was denn?
Das ist ja wohl der allergrößte Skandal, Kai, oder?
Hallo, ey. Ja?
Nein, also natürlich schaue ich immer drauf, was eure Lieblingsvereine so tun, auf alle Fälle. Aber ansonsten, ja, ich bin viel durch die Gegend geflogen, war sehr, sehr nice, viele neue Leute kennengelernt. Bisschen High Society, aber ein bisschen, weißt du, so mal hinter die Kulissen geschaut.
Wen hast du denn von der High Society?
Darüber redet man ja in den Kreisen nicht, das ist ja das Thema.
Ach so.
Ja, weißt du ja.
Oh.
Das ist ja anders, als wenn jetzt zum Beispiel Tommy bei den Füchsen Berlin da in der 2. Reihe sitzt und da plötzlich Sido trifft oder so.
So. Was die wenigsten wissen, Konstantin Eckner ist so weit in diese Kreise vorgedrungen, er hat Lindsay Vonn operiert, nachdem er dort noch moderiert hat.
Ja, dann kam der Arzt rein, nachdem ich es gemacht habe.
Und hat gesagt, hey, lassen Sie mich durch, ich bin Konstantin Eckner.
Ja, wenn man ihn sich anguckt. Nee,
lassen Sie mich durch, ich bin Doktor.
Ja, wollte ich gerade sagen, also wenn du deinen Hintergrund ein bisschen, also so die Klamotten da vom Schrank weg, so ein bisschen so den CD-Ständer oder was, das heißt, ein bisschen zur Seite schieben. Du könntest so auch, was ist denn hinter deinem Kopf? Aber du könntest auch, also es können auch Online-Beratungen für Schönheitschirurgie sein, die ich hier vor mir sehe. Ja. Was ich bei Kai Rippe definitiv nicht sehe und ich versuche verzweifelt irgendwie mir eine Überleitung zu bauen.
Hey, was ist denn los mit
euch? Du sitzt in einem Trauerraum.
Was eine weiße Wand, eine weiße Tür.
Ich dachte, wir sind Freunde.
Ja, aber du sitzt in einem Trauerraum.
Wenn wir Freunde wären, hättest du sowas nie gesagt.
So. Wenn wir Freunde wären,
nur denunzieren.
Wenn wir Freunde wären, würdest du nicht in so einem Raum sitzen.
So ein Strukturvertriebler. Also, weißt du, als würde dir jetzt so ein Schneeballsystem irgendwie erzählen, dass du irgendwie nur mit, wenn du dieses Programm buchst, ja, und dann 10 deiner Freunde auch überredest.
Ja.
Sag mal, Konstantin.
Werde heute zum High Performer.
Jetzt. Aber Konstantin, Frage, warum liegt denn da Stroh bei dir?
Mindset ist alles.
Aber Kai, hast du ein Thema, das dir auf dem Herzen liegt? Gibt es irgendwas, was wir noch besprechen müssen, bevor wir zu deinem Superformat dieser Folge kommen?
Nö, überhaupt nicht. Also ich wollte ja die ganze Zeit über deinen neuen Verein reden, Nico. Also,
was für ein Verein?
Das ist ja, wir können dich denn ja auch mal ins Spiel hinbringen.
Ja, mach dir ja also, nicht. Ich warte ja immer darauf, dass ich Fragen stelle. Kommt
ja
nichts
aber
von
dann frage ich dich. Also wie heißt denn dein letzter Verein? Also man kommt ja gar nicht mehr hinterher bei den ganzen Formaten und Vereinen, die du betreust. Aber was machen denn die Berlin Underdogs e.V.?
Das letzte ist nicht Berlin Underdogs, das letzte ist Innings, eine Baseball-Plattform, die gegründet wurde.
Dann meine ich das vorletzte.
Ja, genau.
Baseball interessiert
mich. Und da gleich,
sorry, dass mich geupdatet
habe. Ja, genau.
Habe.
Und ich, also 2 Punkte dazu. Das eine, ja, Jungs, und ich meine das jetzt auch tot ernst, on camera für euch in diesem Format. Ihr seid mir ja schon wirklich sehr nahe. Sonst würde ich ja diesen ganzen Scheiß mit euch hier mitternachts nicht machen. Und dementsprechend tut es mir ein bisschen leid, wenn ich meine Freunde hier nicht vernünftig abgedatet habe. Das ist mir wirklich wichtig. Liegt vielleicht auch daran, weil ich im Vorfeld immer nicht genug Zeit habe, mit euch zu quatschen. Oder wir hier irgendwie, letztes Mal habe ich es verpennt und so weiter. Holen wir nach. Ja,
dann können wir das nochmal on air besprechen.
Ja, genau. Jetzt. Das zweite ist, und auch mit der kleinen Spitze, die ich da von dir höre, die ich auch gerne annehme, das mit den vielen Formaten, das hat ja einen Grund bei mir. Das ist ja, weil ich schon auch in verschiedensten Feldern neugierig bin und Dinge bewegen möchte und jetzt in der Konstruktion, in der ich jetzt sitze, dass sich halt multipliziert und es immer schneller wird und ich teilweise nicht mal mehr Herr meiner eigenen Sachen bin und auf einmal bin ich in einem Podcast über Skateboarding oder sowas gelandet. Aber ich mag's. Und genau so ist es auch dazu gekommen, dass ich auf einmal Vereinsgründungsmitglied von Berlin Underdogs e.V. geworden bin. Denn die Kausalkette geht los bei eben einem der Gründer bei Chris Wartan, der bei Berlin Underdogs angetreten ist und wir mit dem mit meiner Agentur gesprochen haben, ich den persönlich über die letzte Zeit enger kennengelernt habe, wir ständig bei St. Pauli zusammen waren und unterschiedlich getrieben voneinander und dann irgendwann die Situation kam und wo er mich und meinen Partner quasi angesprochen hat, dann werde doch auch Mitglied bei dem Verein da. Und ich habe noch nicht mal so richtig drüber nachgedacht und hatte noch mal eine Nachfrage, der übrigens...
Und schwupps, der, also ist wirklich sitzt so, man im Präsidium.
Nee, ganz das nicht. Aber wirklich so, hatte noch eine Nachfrage, dann kam so zurück, du bist der Erste, der eine Frage stellt, was los, bist du dabei oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann mache ich mal, gucken, was passiert. Aber ich bin nicht, ich bin einfach nur Teil davon. Und dann jetzt total, also ernst gemeint da drin. Und ich denke, das würde euch, prove me wrong. Aber das ist halt schon die Idee von einem Fußballverein zu bauen, der, also natürlich jetzt nicht Today Sports Kopie oder Eintracht Spandau Kopie, aber irgendwo in der Mitte davon mit dem Pull aus der Icon League irgendwas vereinsmäßiges, strukturelles mitzubauen. Und ich bin da nicht in vorderster Front, aber ich habe schon irgendwie Bock aufgrund auch der absurden Konstellation an Menschen, die er da zusammengesammelt hat, ein bisschen mit auf der Reise dabei zu sein. Und ihr kennt mich, Leute. Gib mir eine Option, wo ich eventuell noch ein Format machen kann. Ich bin dabei.
Aber ist das denn Fußball erstmal? Ja, ne? Oder ja. Ist das
offen? Aber das ist das Schöne daran. Das ist ja, was ist es denn und wo geht's hin? Das ist alles total eine offene Geschichte. Aber natürlich ist es erstmal am Fußball angelehnt. Aber den Rest sollen die Verantwortlichen erzählen,
es klingt ja,
die da unterschrieben Nico,
es klingt
haben
ja ein bisschen und nicht ich. Es klingt ja ein bisschen, als wäre das wie in unserem Intro abgelaufen. Da ist er da einfach in den Raum gekommen, hat sich umgeguckt und hat gesagt, Nico, das wäre doch was für dich.
So ist es doch auch ungefähr. Aber Mann, Jungs, wie sind wir dann zusammengekommen? Wir sind doch hier nicht zusammengekommen, weil wir strategisch von einer Podcast-Firma zusammengewürfelt wurden, sondern weil Kai Rippe zu Nico Backspin gesagt hat, hier, Tommy und Konstantin, die sind mal im Podcast. Nico, das wäre doch auch was für dich.
Genau. Ich hab ein paar, die haben alle keine Zeit.
Ich habe ja eigentlich jemals die Story erzählt. Wie Tommy wurde ja ein bisschen später ins Boot geholt. Nico, Kai und ich, wir waren ja verkatert bei irgendeinem Spobis-Side-Event.
Nein, bei der Sports Innovation.
Aber Tommy, war doch schon Thema.
Mittwoch.
Oder nee, Tommy ist dazugekommen, ne? Und dann habe ich
Tommy ist dazugekommen. Den haben wir dann hier im BMW-Restaurant da.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich völlig absurd. Ja. Wir haben uns in der BMW-Niederlassung Berlin-Charlottenburg im Café, also in der Kantine getroffen, ohne dass wir irgendwas mit BMW zu tun haben. Da haben wir dann das erste Mal, und Nico hat sich, glaube ich, per Videocall dazu geschaltet.
Ach, krass.
Ja, weil Kai war sowieso am Start in Berlin und wir sind eben noch rübergekommen und dann saß man da. Ja,
dann ging die Magie los. Ja. Der Rest ist Geschichte.
Der Rest steuert gnadenlos auf die 50. Folge zu, für die wir uns was Besonderes einfallen lassen müssen. Aber dafür hat Tommy, der ist ja jetzt quasi millionenfach erprobter Bühnen-Podcast-Weltstar, der wird uns ja eine Bühne besorgen, damit wir den 50. entsprechend feiern können. Bis dahin werden wir auch die Formate schärfen, damit sie nicht komplett ausufern. Wir sind jetzt schon, Konstantin, bei Minute 13, glaube ich. Für die nachfolgenden Themen in diesem Format entschuldige ich mich schon für die Verspätung, weil jetzt kommen Kai Rippe. Jetzt musst du so.
Ja, die großen drei werden endlich wieder gespielt.
Die großen drei.
Ja, ja, wir haben gar keine Jingles, weil wir das alles nicht auf die Kette
großen,
kriegen.
Wie ist also denn das immer? Die großen drei von inspiriert von Jan,
kannst das auch noch mal
Jan
sagen.
Böhmermann
Sag noch mal.
Und Olli Schulz.
So. Genau. Also, und da wir zu viert sind, spielen wir nicht die großen fünf, sondern die großen drei, weil sonst würde das alles noch viel länger dauern. Aber deshalb fangen wir gleich an. Nämlich, wir haben heute als Thema die großen drei Schiedsrichterentscheidungen respektive Schiedsrichtermomente, die wir alle in unserer langen Fußball...
Ja, ich melde mich schon für die erste. Mach weiter. Ich habe mich nur schon gemeldet.
Ach so, ich sage, okay. Also, Nico fängt an und darf schon mal seinen Platz 3 wählen. Und wie immer, wir haben uns nicht abgestimmt, Doppelungen sind möglich, dann wird improvisiert. Das kriegen wir aber schon hin. Und jetzt mit deinem Platz 3.
Mein Platz 3 will ich deshalb machen, weil ich mir gedacht habe, also ich will anfangen, weil sonst, wenn ich Letzter bin, ich habe nichts zum Ausweichen. Ich habe mir genau 3 Stück ausgesucht, neben den handelsüblichen, die jeder kennt, die mich so ein bisschen aufgerührt haben. Und ich fange an mit, und guck mal, jetzt muss ich meine Notiz aufmachen, scheiße, 2010 Weltmeisterschaft, England gegen Deutschland. Lampard, hau das Ding auf die Hürde. Das Ding fliegt 1,5 Meter hinter der Linie auf den Boden und fliegt wieder raus.
Nein, das weiß ich nicht, auch. Ob das so war.
Der Ball war schon auf der Tribüne. Genau.
Und der Schiedsrichter sagt kein Tor. Und ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch Wembley hat, wenn das ist ja die Mutter aller Fehlentscheidungen. Ich sag euch, es hat sich komisch angefühlt. So ein kleines bisschen Genugtuung damals, aber es war schon, ich war vom Fernseher und dachte mir, okay, krass, dass der Schiedsrichter mit der Scheiße jetzt hier durchkommt und dieses Tor nicht gibt, ist so schon da, als ob irgendwie, weiß ich nicht.
Wie stand's da? 1-0, ne?
Ja, es war früh im Spiel. Also ich glaube, also Deutschland hat geführt, aber es wäre, glaube ich, der Ausgleich gewesen. Ja. Deutschland ja bei Weltmeisterschaften gerne mal eher mit einem positiven Ausgang bei Schiedsrichterentscheidungen. Ja,
also die 2066. Was war's?
Komm, wir machen weiter, sonst dauert es wieder so länger. Aber sehr schöner erster Take der schönsten Schiedsrichter oder besonderen Schiedsrichterentscheidungen und Momente. Konstantin, willst du deinen Platz 3 mal sagen?
Jawohl, ich habe auch Notizen. Und zwar nominiere ich das Handspiel von Thierry Henry gegen
Irland.
2009 im Rückspiel der WM-Quali-Playoffs in Stade de France. Hinspiel im Croke Park hat Frankreich gewonnen. Dann stand es 1-0 für Irland, also 1-1 insgesamt. Verlängerung, Handspiel Henry nach einem Freistoß von Florent Malandin. Und dann hat William Gallas das Tor erzielt und Henri war persona non grata. Und der Schiedsrichter, das habe ich mir rausgeschrieben, war für dieses Rückspiel Martin Hansson aus Schweden.
Wisst ihr was? Das war die Definition von Handspiel. Weil er hat ja nicht einfach den Ball dagegen gekriegt, sondern er hat ihn ja so mitgenommen quasi wieder ins Feld rein, ne?
Also, jetzt gehen wir nochmal rein. Offensichtlich hatten wir das ja alle. Also erst nochmal kleiner Side-Fact von mir. Die FIFA hat Irland 5 Millionen Euro Entschädigung dafür gezahlt.
Oha.
Weil die wollten klagen, haben es verloren und dann hat man sich außergerichtlich darauf geeinigt, dass sie 5 Millionen Euro bekommen, weil sie, also wegen dem Handspiel.
Weil sie eben 2010 bei der WM nicht dabei waren dann. Deshalb.
Ja. Also, und jetzt nochmal die Fachfrage. Das war ja das Rückspiel. Das Hinspiel war in Irland, das hat Frankreich 1-0 gewonnen und das Rückspiel war im Stade de France und das stand 1-0 und in der 104. Minute war dann das 1-1. Wer hat das 1-0 für Irland gemacht? Geiler Spieler, mein Lieblingsirländer.
Robbie Keane.
Sehr gut, Konstantin, sehr gut.
Und im Hinspiel hat Nicola Anelka, auch einer der etwas weirderen Topstürmer aller Zeiten, das einzige Tor im Croke Park geschossen.
Aber halten wir fest, also ich hatte auch The Hand of Frog, also wie es genannt wurde. Das kann ich jetzt nicht mehr nehmen und Nico muss jetzt auch schon improvisieren. Dann mach Tommy, mach du deinen Platz 3.
Also ich gehe zurück ins Jahr 2018 in die Ligue 1, ja, wie der Franzose sagt. Da gab es einen Schiedsrichter namens, pass auf, das muss ich ablesen, Tony Chaperon, so würde ich ihn mal aussprechen.
Wie der Italiener sagt.
Er hat was ganz Lustiges gemacht. Es gab also Nord gegen Paris und Diego Carlos, Verteidiger, läuft den Schiedsrichter unabsichtlich um. Ja, Schiedsrichter fällt und ist darüber so erbost, dass er den Verteidiger im Fallen tritt. Der Schiri tritt den Verteidiger. Der Verteidiger ist völlig perplex. Dann steht der Schiri auf und gibt ihm Gelb-Rot. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert an die Situation. Also der Schiedsrichter hat im Fall nachgetreten. Ja, der war so sauer darüber und hat ihm dann Gelb-Rot gegeben. Ende vom Lied. Er wurde für 3 Monate gesperrt vom französischen Fußballverband. Das ist mein Platz 3.
Ich finde da persönlich, auch wenn das eine geile Story ist, so, wenn man teilweise so Aufzeichnungen sieht von irgendwelchen so WM-Qualifikationsspielen irgendwo in Afrika, wo dann plötzlich irgendein Schiedsrichter umzingelt wird von 10 Spielern und anfängt loszuprügeln. Das finde ich immer auch sehr nice. Da gibt es kein partikulares Beispiel, aber es gibt immer wieder so Aktionen, wo du denkst, was ist da gerade passiert? So, irgendwie
du fragst dich ja wirklich, wer wird da noch Schiri, ne? In solchen Konstellationen.
Aber auch umgedreht, dann weißt du, so CONCACAF Champions League und plötzlich rastet da einer komplett aus, so ein Schiedsrichter oder ein Linienrichter und tritt plötzlich los gegen alle. Das ist auch immer ganz witzig.
Okay. Dann, komplettiere ich den Platz 3. Ich gehe nämlich mit meinem Platz der besonderen Schiedsrichtermomente in unserer Karriere, gehe ich in das Jahr 1995 und ich habe das live gesehen und weiß es immer noch wie vorgestern. Es ist Dortmund spielt gegen den KSC, es ist die 75. Minute. Andi Möller geht in den Strafraum gegen Dirk Schuster, zieht nach rechts und hebt aus dem Off einfach so sensationell ab. Dirk Schuster ist 20 Meter weit weg Und Günther Habermann pfeift Elfmeter. Den Zorc dann verwandelt. BVB gewinnt 2-1. Und by the way, wird am Ende der Saison deutscher Meister vor Werder Bremen. Und nach dem Spiel gibt es schöne O-Töne. Also erstmal natürlich der legendärste von Andi Möller himself, der gesagt, das war eine Schutzschwalbe. Und es ist einfach immer noch so ein geiler Begriff. Und wenn ihr, also guckt es euch nochmal einmal bei YouTube an, das ist sensationell, wie der abhebt und wie weit weg man vom nächsten Verteidiger sein kann. Und es wird trotzdem gepfiffen. Und auch richtig geil, Werner Hansch, wenn ich sage, das war eine Schwalbe, würde ich den Vogel beleidigen. Finde ich auch ganz witzig. Genau. Aber ja, das ist mein Platz 3. Die legendäre Schutzschwalbe von Andi Möller.
Ich will es nicht in Länge ziehen, aber findet ihr nicht auch, dass Andi Möller zu der Zeit, wenn man sich zurückblickt auf verschiedene Highlights und so weiter, dass der auch irgendwie so eine ganz komische Beziehung mit dem deutschen Fußballpublikum hatte? Auch der Jubel dann 96 nach dem Halbfinale, ja, als er den entscheidenden Elfmeter geschossen hat. Also irgendwie schon...
Genau, also es sind auch irgendwie nicht alle
Du meinst
Steine
ihm fehlen zwei Cent zur Mark? Oder zwei Pfennig zur Mark?
Also, das ist auch... Andi Möller ist ja wirklich ein guter Spieler, der ja ist auch krass, der hat mit Schalke dann ja auch nochmal zweimal den Pokal gewonnen, ne? Und vorher irgendwie mit Dortmund Champions League und Meister und Frankfurt auch gute Saison. Der hat ja schon krass geliefert, ne? Inklusive WM und EM-Sieg. Aber es ist ja, also sympathisch kann man nicht.
Die beste Szene auch, als Andi Möller hier mit diesem, hier von wegen Heulsuse mit den Augen und so, und du gedacht hast, oh, Andi Möller, von wem redest du da? Von dir oder von ihm? Ja.
Aber wir können auch mal, die Best of Three von Andi Möller können wir irgendwann auch mal machen.
Ja, aber waren es die Best of Three auch, also eigentlich alle drei, dass er auch einfach zu Schalke gewechselt ist?
Auch eine Schiedsrichterfehlentscheidung in dieser Form irgendwie.
Also, von Dortmund zu Schalke
wechseln. Den größten Skandalwechsel können wir machen, weil dann müssen wir, aber da gibt es auch noch. Aber komm, den zweiten, und da mir Thierry Henry weggenommen wurde, muss ich jetzt ein bisschen improvisieren und packe jetzt eigentlich meine persönliche Eins auf die Zwei, aber mir fällt noch eine ein. Es war 2019, im April, es war DFB-Pokal-Halbfinale zwischen FC Bayern München und Werder Bremen und es war Kingsley Coman, der wie eine, also wie Möller-Resk quasi, aufgrund von einem kleinen Anstipser von Haile Gebrselassie zu Boden sinkt und Werder Bremen das DFB-Pokal-Halbfinale durch einen Elfmeter von Lewandowski mit 3-2 verliert, nachdem sie 2-0 zurückgelegen haben, zurückgekommen sind, weil so Vögel wie Rashica da noch gespielt haben und Tore gemacht haben und Florian Kohfeldt an der Seitenlinie und Werder Bremen dieses Finale wegen dieser skandalösen VAR-getriebenen Fehlentscheidung das Pokal-Halbfinale verliert und Werder Bremen eine Sitzschale, die mein Kumpel kaputt gemacht hat, mit dem ich da war.
Hm. Aber das war das Ding, wo Boateng sich noch mit Kruse
angelegt
hat.
Und wo Müller
hat, ne?
Gesagt hat, ach, das war ein Elfmeter.
Yeah.
Und Müller und danach dann noch Shitstorm deswegen gekriegt hat und zurückgerudert hat, oh, ist doch kein Elfmeter.
Ja, yeah, das
also
weiß
wirklich,
ich auch noch.
Und geht nicht um, aber das war Heidewitzka, war das ein Skandal. Boah, war ich sauer. Ich werde jetzt schon wieder sauer, weil ich dann denke. So, das war ein Tiefpunkt. Vor allem das kleine Bremen, da wurden wir schissen.
Ey, da waren wir schon richtig scheiße, ne? Also, und hatten aber so einen kurzen, lichten Moment.
Das waren
so. Wo hätten wir sein können heute, Nico? Wenn wir damals Pokalsieger geworden wären.
Aber ja, genau. Aber auf jeden Fall wären wir dann.
Wo hätten wir fernmäßig sein können?
Wir wären auf jeden Fall 1920 aus jetzt alles gefahren. Das wäre schon, wahrscheinlich wäre dieses Format hier früher entstanden.
Champions League wären wir jetzt safe. Also.
Absoluter Skandal.
Ja. Mindestens.
Na komm.
Schön, guck mal, ey, weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Ich erzähle hier, guck dir mal, Tommy ist nebenbei in seinen Kontoauszügen, Konstantin bereitet die nächste Moderation vor, die sind null tangiert von uns hier, keine Reaktion. Tommy, nicht mal eine Emotion an den Augen bei solchen Skandalen.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das auch gar nicht mehr vor Augen.
Also, ich auch nicht.
Ich kann mich daran null erinnern.
Das war, hat wahrscheinlich in Fußball-Deutschland niemand tangiert, dass da Coman irgendwie gefallen ist.
Doch. Also, ich weiß das noch sehr gut, leider.
War nicht die Papierkugel das größte Ding mit Bremen und Hamburg?
Aber ja,
war halt
aber wir reden ja
Bremen,
von Bayern
oder?
Und Bremen.
Genau, aber jetzt, das war ja hier.
Guck mal, der.
Genau. Naja, ich habe noch gerade drüber nachgedacht, Werder Bremen involviert in Schiedsrichter oder in knifflige Situationen auf dem Feld. Ich habe eine andere knifflige Situation auf dem Feld, die nicht optimal gelöst wurde. Wir gehen in ein Jahr, wo ich noch nicht geboren war, aber ist ja egal, 1986, Weltmeisterschaft in Mexiko. Mm. Mexiko hat damals die Weltmeisterschaft nochmal schnell ausgerichtet, nachdem man ja schon 1970 Ausrichter war, aber Kolumbien dann nicht ausrichten konnte. Wir gehen ins Viertelfinale, Argentinien gegen England vor dem Hintergrund der Falklandkrise oder des Falklandkriegs. Und Diego Maradona zeigt die Hand Gottes, England verliert am Ende und Ali bin Nasser war übrigens damals der tunesische Schiedsrichter, den eventuell gar keiner mehr auf dem Schirm hat. Bei der Hand Gottes hat man, glaube ich, vergessen, wer überhaupt Schiedsrichter war. Aber es war auf alle Fälle jemand aus Tunesien, der die Hand Gottes nicht gesehen. Und Maradona natürlich mit einem legendären WM-Auftritt insgesamt gegen Belgien und so weiter. Aber auch in dem Spiel legendär, aber Hand Gottes ist wahrscheinlich mit das berühmteste. Und natürlich auch eine krasse Fehlentscheidung. Wenn man so draufschaut im Nachgang, denkt man immer, hat der Schiedsrichter nicht gesehen, dass der 1,65 große Maradona da übelst hochgesprungen ist, über den englischen Torhüter weg quasi? Ist das überhaupt möglich gewesen, physisch? Naja, sei es wie es sei.
Ja gut, Tommy, übernimmst du?
Ja, also ich finde ja, es geht ja nicht nur um Skandalentscheidungen und es geht natürlich auch um vielleicht, du hast gerade gesagt, Dinge, die nicht so optimal gelöst wurden auf dem Feld. Ja, und da gehe ich tatsächlich auch zurück. Und es ist leider auch ein low-hanging fruit. Ich nehme bestimmt dem einen oder anderen was weg. Ich gehe zurück ins Jahr 1975 und tatsächlich auch beteiligt ist der glorreiche SV Werder Bremen. Wir reden über Wolf-Dieter Ahlenfelder natürlich. Der, und das finde ich, hätte ich mir hier und da auch gewünscht, wenn als Hertha BSC diese Saison gespielt hat, der in der ersten Halbzeit nach 32 Minuten gesagt hat, so jetzt ist Schluss, ich pfeife hier ab. Daraufhin haben ihm dann auch ein paar Spieler gesagt, du, das ist ein Tick früh, ja, also so 44, okay, ist ein Tick früh, hat dann gesagt, okay, ich spiele nochmal weiter und hat dann trotzdem 90 Sekunden vorher nochmal abgepfiffen. Er hatte dafür auch eine Erklärung, also ich meine, uns allen ist natürlich klar, der war halt rotzevoll, ja, der war stramm wie sonst was. Er meinte, ihm wäre ein fettiges Essen vor dem Spiel nicht bekommen und er habe es runterspülen wollen mit wahrscheinlich 2,5 Liter Bier. Keine Ahnung. Schöne Anekdote, würde ich mir so auch gerne mal wieder heutzutage wünschen.
Ja, kennst du doch seinen Bonmot, den er da noch gesagt hat?
Wir sind Männer, trinken keinen
Fanta. Wir trinken keine Fanta.
Genau. Ja.
Das war's doch. Absolut.
Fernab.
Ahlenfelder. Ich glaube, es gibt eine Kneipe in Bremen, die so hieß. Also, oder war die in Köln? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber finde ich auch ein guter Name.
Ich finde, jede Großstadt braucht eine Kneipe, die nach ihm benannt ist, aus meiner Sicht. Der hat die moderne Trinkkultur im Fußball wahrscheinlich geprägt, mehr als alle anderen.
Ja. Ich runde ab. Dann sage ich meinen Platz 2 der besonderen Schiri-Momente. Der wird jetzt ein bisschen ernster, aber der hat mich tatsächlich immer noch nachhaltig irgendwie ein bisschen aus der Fassung gebracht, und zwar könnt ihr euch noch an die Affäre von Manfred Amarell und Michael Kempter erinnern aus dem Jahr 2010. Also Michael Kempter, damals angehender Bundesliga-Schiedsrichter, knapp 30, so der neue Shootingstar, und dann Manfred Amarell, damals glaube ich Anfang 60, Schiedsrichter Offenmann beim DFB und alter, früher Geschäftsführer, dann selber Schiri und dann wie gesagt Schiri-Betreuer. Und dann kam tatsächlich irgendwann raus, dass Kempter Amarell der sexuellen Belästigung beschuldigt hat. Und das war 2010. Amarell ist dann, hat quasi erstmal gesagt, so nee, das war keine Belästigung, sondern das war alles einvernehmlich. Und Kempter hat das dann vehement bestritten. Amarell ist dann 2010 zurückgetreten von all seinen Ämtern, hat geklagt, und unter anderem hat dann Kempter auch 2011 ist der zurückgerudert und hat gesagt, so naja, also er hätte wahrscheinlich nicht konsequent genug eine Grenzüberschreitung angezeigt und Amarell das gesagt. Gleichzeitig kamen aber auch diverse Chats etc. raus, die belegt haben, dass es halt doch vielleicht eine amoröse Affäre oder zumindest eine sehr intensive Beziehung zwischen den beiden gab und nicht unbedingt Hinweise darauf, dass Schiri Kempter aus Angst mitgespielt hat. Also sehr tragisch das Ganze, und das endete auch damit, dass 2012 Manfred Amarell tot aufgefunden wurde. Und das im Prinzip nie richtig aufgeklärt wurde. Fand ich aber jetzt vielleicht mal einen etwas Downer in unserer sonst lustigen Runde, finde ich aber immer noch eine wahnsinnig krasse Story, die auch irgendwie überhaupt kein gutes Licht auf den DFB und TO20er damals gelassen hat.
Wie kommen wir da jetzt wieder raus aus der Nummer?
Müssen wir gar nicht, wir müssen das gar nicht besprechen, aber also das ist ja schon, wenn es um so Schiri-Themen geht, die einen wirklich nachhaltig irgendwie die in den Köpfen geblieben sind, ist diese Geschichte und diese 2 Jahre Dauerfehde Amarell, DFB mit Kempter und dann diesen Plot-Twist auch, also finde ich, ist bei mir immer noch eine der prägendsten. Aber deshalb, lass uns das auch gerne damit abhaken und dann gebe ich zu dir, Nico, für deinen Platz 1.
Ja, und ich habe mich am Ende jetzt für einen Platz 1 entschieden, der recht naheliegend ist, aber der, glaube ich, und das finde ich recht heroisch darstellt. Ich glaube, es ist die Schiedsrichterfehlentscheidung der Welt, auf die sich alle einigen können, dass es okay ist. Sagt euch der Name Ali bin Nasser was?
Nee. Nope.
Hast du den?
Den habe ich doch gerade erwähnt.
Ja, war das nicht der von der Hand
Gottes?
Ja,
das war der von Maradona Handspiel. Hand Gottes, habe ich doch gerade gesagt.
Wolltest du das aber nochmal erzählen?
Also ich fand ja Hand Gottes super, Nico. Ich komme auch zweimal aufgreifen.
Ich würde nochmal was über Altfelder sagen.
Weil mir ja mein Dritter fehlt und ich eben gerade die Situation genutzt habe, um schnell weiterzusuchen. Ja, genau, die haben mir zugehört. Also ich gehe in die Runde, ich mache den letzten, ich suche mir einen.
Ja, gut.
So, ja. Konstantin, du machst weiter. Mach doch nochmal was zu Ali bin Nasser.
Wir gehen nochmal zurück ins Jahr 1986. Wir gehen nochmal zurück ins Jahr 1986. Mexiko, WM-Viertelfinale, Argentinien. Nee, lass es. Soll ich vielleicht noch Tommy auf die Palme bringen? Mach mal Aufstiegsrelegation Hertha gegen Fortuna Düsseldorf. Nein, das überlasse ich Tommy. Ich habe noch eine etwas allgemeinere Sache. Ich finde persönlich mein Schiedsrichter-Highlight auf eine gewisse Art und Weise, sind seit der Einführung der Schiedsrichterdurchsagen, nahezu alle Schiedsrichterdurchsagen, vor allem von Kollegen aus Süddeutschland meistens, die dann mit sehr zittriger Stimme sagen, der die Tatbestand des Handspiels ist, liegt
Ansicht
hier...
Nach Ansicht der Bilder.
Nach Ansicht der Bilder liegt hier kein eindeutiger Sachverhalt des Handspiels vor, also Strafstoß. Lass mich in Ruhe. Also ich finde eigentlich fast alle Schiedsrichter durchsagen super. Das merken wir auch da, wenn wir dann zum Beispiel bei diversen Sendern oder so, wenn dann so die Zusammenschnitte gemacht werden, musst du manchmal gucken, wie du das dann so zusammenschneidest, dass es halbwegs so rüberkommt, dass sie nicht denken, okay, was hat der Schiedsrichter gerade für einen Anfall gehabt. Also natürlich gibt es ein paar smoothe Schiedsrichter, aber es gibt auch vor den Saisons immer die so Schiedsrichtertagungen, wo man unterrichtet wird, was so anliegt. Und auch die ganzen Leute vom DFB sagen, ja, es gibt rhetorische Talente, aber es gibt auch einige Schiedsrichter, die sind nicht unbedingt dafür gemacht, diese Durchsagen vor Millionen von Leuten im Fernsehen und im Stadion zu tätigen. Also mein persönliches Highlight, ich freue mich immer drauf, wenn da einer nervös dann rumstottert. Ja, Tommy, wie sieht es aus mit der Aufstiegsrelegation damals?
Ja, wenn du jetzt nichts aus dem Jahr 2024 nimmst, Tommy, dann bin ich wirklich enttäuscht.
Ach, 2024?
Ja, aus das ist...
Also, naja.
Ah, come on.
Also,
ich fand Fortuna Hertha Platzsturm.
Ja, also du willst jetzt natürlich auf Cucurella hinaus.
Du hast dich ein halbes Jahr hier on air drüber geärgert und jetzt da ziehst du Hertha vor.
Der deutscheste DFB-Fan aller Zeiten, da war es auch richtig geil.
Also, das war natürlich auch mein Platz 1. Gleichzeitig bin ich für den Rest meines Lebens nicht gut zu sprechen auf Wolfgang Stark. Genau, Relegationsspiel. Also, dann nehme ich doch was ganz anderes. Dann machen wir es jetzt so. Ich hatte nämlich noch was, das habe ich gestern erst zufällig in meinem Instagram-Feed gesehen. Dann nehme ich jetzt mal was Positives. Ich glaube, es war beim Topspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und da hat man jetzt im Nachgang, und das finde ich ja durchaus spannend, wenn man diese POV-Kameras von den Schiedsrichtern sieht, ne? Wie die dann mit den Spielern diskutieren und wie Joshua Kimmich immer kommt und eigentlich immer weint und die dann anschreit. Und da gibt es eine Szene, ihr habt das ja alle mitbekommen, leider, gute Besserung an der Stelle, Emre Can hat sich ja an der Achillessehne verletzt, wenn ich das richtig gehört habe, und fällt länger aus. Kreuzband, ja, wusste ich. Beides scheiße, würde ich behaupten. So, Kreuzband. Und er ist da irgendwo hängen geblieben und geht drauf. Und dann gibt es diese Szene, wo der, ich glaube, es ist Daniel Siebert, ja, auch Berliner übrigens, hat auch schon das Euro-Turnier meiner Tochter in der Schule gepfiffen, war auch lustig. Anyway, sagt dann zu ihm, sag mir, ob es bei dir weitergeht, sag einfach Bescheid. Tamam. Er sagt, Daniel Siebert, der deutscheste aller Deutschen auf der ganzen Welt, sagt zu Emre Can, sag mir, ob es noch weitergeht. Tamam. Das würde ich jetzt zur Güte als mein Schiedsrichtermoment Nummer 1 nennen, denn wir wissen ja alle, Wolfgang Stark ist ein Betrüger und sollte strafrechtlich belangt werden. Und wir wissen auch, dass das Handspiel von Cucurella quasi neben Handspiel im Duden steht. Ja, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber reden.
Ja. Kann man ganz kurz an der Stelle zumindest noch korrigieren, dass es Sven Jablonski war, damit wir die Bremer nicht ganz unter den Tisch fallen lassen?
Sven Jablonski, übrigens ja auch der geilste Name überhaupt, weil er natürlich ja Svenja heißt. Er heißt ja Svenja Blonski.
Blonski. Ne?
Das ist ja auch völlig
klasse. Und ist Bremer, also der hat es doppelt schwer.
Svenja
ja,
Blonski.
Der Sohn von Jörg Jablonski, oder?
Ja, genau. So, ich nehme alles zurück, Daniel Sieber, entschuldige bitte. Hätte aber auch von ihm kommen können. Eher noch von Dennis Aitken.
Nee, gut. Ja, oder von Ittrich.
Ja.
Dass Ittrich überhaupt noch in unseren Top 3 hier nicht vorgekommen ist, ist
schon mal
keine Fehler. Das ist Skandal. Das Patrick Ittrich, bester Mann, muss man einfach sagen.
Kurze Umfrage. Wie viele in diesem Podcast haben schon mit Patrick Ittrich gesoffen? Hand hoch. So, das sind 3/4, für die, die es nicht sehen. Und das liegt aber auch nur daran, dass Nico kein Alkohol trinkt.
Aber ja, kann sein, also Nico war das ja auch schon dabei.
Ja, ja. Nico trinkt damit Patrick eine Sprite und eine Cola, aber er beendet da jetzt seine Karriere, wie wir wissen. Das ist eigentlich mal, weißt du, das Sonderfolge dann für Patrick Ittrich.
Wo wir von Patrick Ittrich kommen, eine tolle Überleitung, nämlich zu meinem Platz 1. Nachdem ja Konstantin auch meinen eigentlichen weggenommen hat, dann würde ich aber mal ins Jahr 2015 gehen, nämlich an die Gründung, ich glaube es war im Oktober, der legendären Ultragruppierung Brigade Hartmut Strampe, nämlich der ersten Ultragruppierung für Schiris, also die ich damals sehr gefeiert habe, die tatsächlich das ein oder andere Mal im Stadion waren, auch einen guten Facebook-Account hatten, den es leider irgendwann nicht mehr gibt, wurde auch sehr gut von 11 Freunde gefeatured, war so ein bisschen mit einem Augenzwinkern immer pro Schiris, was ich auch eine gute Aktion fand. Die hatten auch die ein oder andere Demo. Ich glaube, da wurde sehr viel Bier getrunken. Das fand ich auch sehr sympathisch. Also insofern mein Platz 1, die Brigade Hartmut Strampe, Sieg oder Spielbericht?
Dann schließe ich ganz, ganz schnell ab mit meiner Nummer 1, die nicht meine Nummer 1 ist.
1986.
Aber sagt euch Ali bin Nasser was? aber sagen wir so. Und ehrlicherweise, das war ja eine Ansage von Kai, ein bisschen suchen. Und ich wir haben ja hier ein paar gehabt und ein paar waren mir zu obvious. Es gibt jetzt ein paar, die du immer noch nennen könntest.
Suchen, fühlen, mein Freund.
Ja, nein, natürlich habe ich Research gemacht, habe ein bisschen mit durchgelesen, habe mir die alle angeguckt, die ganzen Skandale, die es gegeben hat. Und da bin ich auf ein Foto gestoßen. Das habe ich nämlich hier in meinem Verlauf gerade wieder gefunden von einer Geschichte, die ich schon noch ganz spannend fand. Kennt ihr dieses Foto? Es ist 2009 im Mai, Chelsea gegen Barcelona und dieser verzweifelte Michael Ballack, der mit den Armen wedelnd vor dem Schiedsrichter Övrebrü steht, der offensichtlich an dem Tag keine Lust hatte, Chelsea eine Runde weiterkommen zu lassen, weil er insgesamt nach Informationen 4 Elfmeter nicht gegeben hat. Das Bild ist mir hängen geblieben. Ich sage ehrlich, Michael Ballack ist jetzt nicht der sympathische deutsche Spieler, der mir hängen geblieben ist. Es ist nicht das größte und wichtigste Duell, an dem ich hängen geblieben bin. Aber dieses Bild, das habe ich immer noch vor Augen. Und daran habe ich mich bis heute dran erinnert. Und ich würde sagen, wenn du ihn fragst, ist das wahrscheinlich der größte Skandal der Fußballgeschichte gewesen. Und diese Wut darüber, ne, das habe ich auch so gehabt. Barcelona gegen, wo war das? Wo die 6-1 gewinnen gegen PSG, in das Rückspiel. Aitken pfeift und Abseits, nicht Abseits. Und auch da hat es so ein Geschmäckle. Es ist ja immer eine Frage, auf welcher Seite du stehst. Und ich glaube, dass bei dem war es das erste Mal so, dass ich wirklich bei Ballack war und seinen Schmerz gespürt habe.
Wer, wenn nicht Michi Ball, frage ich euch. Ne? Ja.
Aber der war doch kurz davor, dem eine reinzuhauen.
Ja, genau. Ja, aber nicht nur der, da waren ja noch andere. Da waren auch noch so andere
Drogba, die sind beide gesperrt worden. Ich hatte den nämlich auch recherchiert, Nico, weil ich mich auch an das Bild erinnern konnte und den Kontext nicht mehr so ganz wusste. Aber ich hatte das Spiel damals auch gesehen und die Fehlentscheidung war echt krass. Auch das Ding, da hat Ballack ganz zum Schluss nochmal abgedrückt und den wirklich noch schlimmer als Cucurella, einem von von Barcelona gegen die Hand geschossen. Und das war einfach so unfassbar krass, dass da kein Elfer gegeben wurde. Und korrigiere mich, was, Halbfinale oder Finale?
Halbfinale.
Halbfinale, ne? Ja, ja, die kamen nicht weiter. Es war ja auch eine Zeit, wo Barcelona und Chelsea häufig aufeinander getroffen sind. Ne? Ja. Chelsea hat ja auch einige Spiele gewonnen. Also in den ersten Jahren von Messi, als Ronaldinho noch da war, hat Chelsea meistens gewonnen, aber dann plötzlich hat das Ding so ein bisschen gekippt. Naja.
Und wisst ihr was? Das fällt ja im Nachgang dann auf, dass es wie kongenial Chefredakteur Kai Rippe das hier heute zusammengebaut hat, Fall von den schönsten Schiedsrichterfehlentscheidungen der Welt in unsere aktuelle Zeitgeschichte, wo wir dank VRR ja solche Situationen überhaupt nicht mehr erleben müssen. Weil ja alles funktioniert.
Verfluchte Emirate.
Und es noch besser und noch optimaler wird. Oder, Konstantin, denn der fehlerlose VAR wird noch optimiert.
Unter anderem, ja, genau. Kommen wir zum heutigen Hauptthema, meine Damen und Herren. Ja, super Überleitung, vielen Dank dafür. Es gab nämlich jetzt vor kurzem die Meldung, denn das International Football Association Board trat wieder mal zusammen. 140. Sitzung, denn... Das existiert seit 1886. Also, wie viele Jahre, Kai, existiert das International Football Association Board?
Lang, ja.
39 Jahre.
1886 bis 2026.
Genau 39 Jahre.
Meine Lieblingsfarbe ist... Egal. Oh.
So. Wir haben alle studiert im Übrigen hier in dem Podcast.
Das ist für alle sechste Stunde hier. Ne? Komm, ich hab nicht studiert, doch. Ich glaube ein, zwei Semester oder so.
Treat University bei dir. In jedem Fall, also International Football Association Board existierte 1886, 140 Jahre. Die treffen sich jährlich, besteht aus 8 Mitgliedern im Übrigen, 4 FIFA-Vertreter und dann die 4 Vertreter der Verbände England, Nordirland, Schottland und Wales.
Das sind bestimmt alles mega multidiverse Gender, Equal.
Die sind alle weiß und Mitte 50 mindestens, aufwärts.
Wenn natürlich. Du mit Mitte 50 mal hinkommst. Sie treffen die sich nicht auch immer auf so einem Schloss?
Ja, also jetzt haben sie sich wieder in Wales in so einem Schloss getroffen, auch wegen dem Jubiläum und so weiter. Natürlich, da bleibt kein Auge trocken, denke ich auch. Und sollten die Chatverläufe irgendwann mal rauskommen, wird es sicherlich auch lustig. Ob jemand auf der Liste von Epstein stand aus dem International Football Association Board, ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht bekannt, wird aber entsprechend eventuell nachgereicht. Also, in jedem Fall.
Korrigiere mich, aber die machen die Fußballregeln, ne?
Ja, genau. Die diskutieren dann jährlich die, nennen wir es mal Anpassungen, Ergänzungen der 17 Fußballregeln. Also natürlich, die Fußballregeln an sich sind ja relativ in Stein gemeißelt, aber es gibt ja ständig Anpassungen, auch es gibt ja die sogenannten Ergänzungen, ne, die Empfehlungen und so weiter, die ja wichtig sind für Schiedsrichter und da gibt es immer wieder Anpassungen, Jahr für Jahr. Hatten wir jetzt zum Beispiel auch gehabt mit dieser 9-Sekunden-Regel, zuletzt jetzt bei Abstößen oder Abschlägen. So, und jetzt erkläre ich euch ganz kurz hier, unser redaktioneller Bildungsauftrag ist ja wichtig, erkläre ich euch ganz kurz, welche neuen Regeln jetzt eingeführt werden. Und zwar beginnt das dann ab der WM-Endrunde, also Einführung am 1. Juni und in Deutschland dann eben ab Beginn DFB-Pokal bzw. Liga-Betrieb dann für die Saison 26-27. Also bei Torhüter-Abschlägen oder Abwürfen galt ja bereits die 8-Sekunden-Regel, wobei die Schiedsrichter die letzten 5 Sekunden ja sozusagen quasi öffentlich sichtbar runterzählen.
Wie machen künftig, die das? Also ja, sagen die wirklich 5, 4, 3, 2, 1?
Ja, die zeigen ja meistens so in die Höhe. Ja, genau. Die zeigen dann die Finger in die Höhe und dann so 4, 3, 2. Ja.
Okay.
Und man hat auch gemerkt, dass also es gibt echt so zum Beispiel in der Champions League ein paar Torhüter, die wirklich den Dreh raus haben, wie sie genau diese 8 Sekunden auskosten können und dann in der letzten Zehntel also den Ball raus schlagen, wenn sie es eben machen. Natürlich wird viel flach ausgespielt mittlerweile. Jedenfalls 8-Sekunden-Regel gilt künftig auch bei Abstößen und bei Einwürfen. Also muss man auch gerade bei Einwürfen sich, kann man sich nicht mehr ganz so viel Zeit nehmen, sondern muss den Finger ziehen, was ja teilweise nicht gemacht wird, weil Einwürfe können ja gerne mal eine Minute dauern, wenn man auf Zeit spielt. So, als erste Regeländerung. Zweite Regeländerung oder Ergänzung nennen wir es mal. Ab der neuen Saison haben ausgewechselte Spieler oder Spieler, die sich gerade bei der Auswechslung befinden, nur noch 10 Sekunden Zeit, um bei einer angezeigten Auswechslung das Feld zu verlassen. Also dieses Rauströdeln geht auch nicht mehr. Und selbst wenn man ja sich Zeit lässt, um zum Spielfeldrand rauszugehen, was ja mittlerweile möglich ist, auch so eine Anpassung von einst, hat man nur noch 10 Sekunden Zeit und muss dann das Feld verlassen. Ich denke mal, nur bei Verletzten ist es nicht unbedingt der Fall. Wenn dann ein Bein fehlt oder so, hat man eventuell mehr als 10 Sekunden Zeit.
11.
Aber das Interessante ist, Wenn ein Spieler verletzt ist, ab sofort, und behandelt werden muss, muss er das Spielfeld verlassen. Das will man auch ein bisschen pushen, dass es schneller geht. Und der verletzte oder zu behandelnde Spieler, wenn der wieder rein möchte, der kann erst nach einer Minute wieder aufs Spielfeld zurück. Heißt also, was will man damit bewirken? Dass einfach Spieler nicht mehr so tun, als ob, ah, Nachspielzeit, ah, mein Bein, hier, bitte Behandlung, weißt du, ich habe einen Krampf. Dann gehen die raus und eine Sekunde später stehen sie am Spielfeld ran und wollen sofort wieder rein. Die müssen dann eine Minute draußen bleiben, also wäre man dann in Unterzahl. Und dadurch sollen sich das Spieler dann eher genau überlegen. Das sind die drei Anpassungen bestehender Regeln. Und jetzt gibt es noch drei Anpassungen, was den VAR betrifft. Mehr Macht für den VAR, habe ich mir aufgeschrieben. Der VAR darf künftig auch eingreifen bei gelb-roten Karten. Und zwar bei der zweiten Verwarnung, wenn der Video Official, also der Video Referee oder sein Assistent eben meinen, die zweite gelbe Karte war eine klare Fehlentscheidung. Und insofern ist es so, dass dann man eingreifen könnte und könnte dann quasi die gelbe Karte zurücknehmen und es würde dann keine gelb-rote geben. Also da kann man mittlerweile einschreiten, weil ansonsten bei gelben Karten ja eigentlich eher nicht eingeschritten wird. Dann gibt es eine zweite Sache, wo mittlerweile der VAR einschreiten kann. Bei eindeutig falschen Eckstoßentscheidungen darf die vom VAR korrigiert werden. Allerdings nur, wenn es zu keiner krassen Verzögerung führt. Also wenn es zu lange dauert oder so, dann wird nicht eingeschritten. Aber da auch gibt es die Möglichkeit, dass der VAR einschreitet.
Aber immer vor dem Eckball, oder?
Genau, muss ja, muss ja.
Okay.
Und das letzte... Ja, natürlich, ja, die sind ja aber auch relativ schnell. Also,
in Frankfurter ist, Separé.
Es war Kölner Keller und jetzt ist es Frankfurter Bahnhof. Ja gut, aber Hand... Aber das ist natürlich jetzt eine interessante Sache. Da sind wir beim interessanten Thema. Abseitsentscheidungen dauern ja mittlerweile eigentlich auch nur noch ganz, ganz kurz, weil das ja eine Ja-Nein-Entscheidung ist. Genauso ist ein Eckstoß eine Ja-Nein-Entscheidung. War Spieler A noch am Ball oder nicht? Hand? War Spieler A mit der Hand dran? Ja. Aber war es ein Handspiel? Fragezeichen. Ist eine ganz andere natürlich Sachlage bei der Entscheidung. Letzte Befugnis, die jetzt ausgeweitet wird beim VAR, bei Spielerverwechslungen. Also bisher zählte die Spielerverwechslung neben Torerzielung, potenzieller roter Karte und möglichen Strafstoß bereits zu den vier grundsätzlichen Themen, bei denen der VAR eingreifen darf. Das war bisher allerdings nur zulässig, wenn Spieler aus derselben Mannschaft bei der Bestrafung verwechselt wurden. Künftig darf der VAR auch eingreifen, wenn ein Spieler der falschen Mannschaft versehentlich mit Gelb oder einem Platzverweis sanktioniert wird. Also aus meiner Sicht so die zu vernachlässigendste Änderung.
Moment, das ist die Lex Ahlenfelder. Wenn du rotzevoll wieder einfach irgendjemand eine Gelbe gibst, der damit überhaupt nichts zu tun hat.
Das ist ein guter Einwand, Herr Kmür, aber aus meiner Sicht ist es nicht eher wahrscheinlich, dass die im VAR-Keller trinken, als die Schiedsrichter auf dem Spielfeld.
Ja. Aber mal kurze Zwischenfrage. Also erstmal vielen Dank für dieses Update. Ich finde, da war viel dabei. Also man darf jetzt nicht mehr beim Auswechseln Zeit schinden. Man darf nicht mehr eine Verletzung vortäuschen, um dann irgendwie sich einen Vorteil zu nehmen. Man muss auch beim Einwurf schnell machen. Ich frage mich, wie der erste FC Kaiserslautern überhaupt noch ein Spiel bestreiten will. Ja, das ist die erste Frage. Und die zweite ist, ist euch auch mal aufgefallen oder findet ihr das genauso albern wie ich, dass die im Kölner Keller im Schiri-Trikot sitzen? Das ist doch völlig dumm. Wieso denn? Wieso? Also das ist doch offensichtlich Homeoffice. Da sitzt doch auch keiner im Anzug. Also ich finde das völlig albern. Oder vielleicht hab ich einfach eine sehr starke Meinung für irgendein Thema, was niemanden interessiert.
Ich glaube, wir sind hier immer noch beim DFB. Also und man muss ja auch sagen, also das finde ich ja, die haben ja so eine PR-Offensive und schalten immer auch mal wieder in den Kölner Keller. So, und wenn du da jetzt irgendwie im Jogger hängst und im Miami Dolphins Trikot, also das kann ich schon nachvollziehen.
Ja. Oder ich meine, in anderen Ligen ist es teilweise so. In anderen Ligen ist es teilweise so, dass die Schiedsrichter jetzt nicht unbedingt im Schiedsrichter-Trikot da sitzen, aber in so einem offiziellen, ich sag mal, Liga-Verbands-Trainingsanzug oder sowas, was vielleicht ein bisschen natürlicher aussieht, ne? Also, oder haben irgendwie Polo-Shirts irgendwie vom Verband an oder so. Also, dass zumindest die alle einheitlich gekleidet sind, finde ich schon in Ordnung, damit es nicht ganz so aussieht, als wären die gerade auf dem Mallorca-Urlaub und würden da im Keller sitzen und schnell mal irgendwie eine Entscheidung durchdrücken. Aber es ist natürlich beim DFB immer alles ein bisschen, es ist ein bisschen deutsch. Mach mal einen Sixer.
Ich finde, weißt du, mein erster Reflex war bei diesem Thema Eckball. Ne? Man könnte jetzt denken, das ist ja ein bisschen kleinlich. Mein erster Reflex war, ist doch irgendwie Quatsch. Und gleichzeitig erinnere ich mich aber wirklich an viele Situationen, wo ich einfach, wo ein Tor entstanden ist daraus und du dann dachtest, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass dieser Eckball nicht nochmal geprüft werden kann, oder? Also, wenn er immerhin dann auch zu einem Tor führt. Genauso übrigens, ich will jetzt gar nicht in die große Regelkunde gehen, wir reden gleich über den VAR wieder, aber es gibt ja auch nach der Ecke Abseits. Ne? Das ist, also jetzt könnte man sich ja zum einen fragen, wieso, also wie soll das eigentlich gehen? Ich habe mich jetzt eines Besseren gelesen, das geht natürlich, wenn der Ball quasi am äußersten Rand dieses Kreises liegt, dann kannst du rein theoretisch auch abseits haben. Aber bei einer Standardsituation Abseits zu haben, wo doch alle die Möglichkeit haben, sich zu positionieren, verstehe ich nicht.
Die größte Sache eigentlich aus meiner Sicht, wenn wir so über Abseits reden, ist immer noch, du hast diese Linie, die geil gezogen werden kann, du hast irgendwie, weißt du, einen Millimeter, der da irgendwie dann, ne, wo das Knie vorne ist oder Knie hinten ist oder wie auch immer. Aber wann verlässt der Ball wirklich den Fuß des Ballabgebenden sozusagen, des Passgebers? Das ist immer noch so eine Sache, die immer noch so leicht nebulös ist. Also wir sehen mittlerweile die millimetergenauen Linien, aber wann wird eigentlich die ganze Sache angehalten?
Aber haben die nicht sogar neulich zugegeben, dass sie die Linie falsch gezogen haben?
Oder ja, irgendwo war die Linie mal falsch kalibriert, ja, auf alle Fälle. Ja,
manchmal fällt das System auch aus. Das sagen sie dann aber nicht laut. Das fällt manchmal aus. Und Konstantin, ich muss dich da aber korrigieren. Ich habe mich da zufällig bei der einen oder anderen strittigen Aktion von Hertha BSC oder beim Spiel von Hertha BSC mal informiert. Also zum einen haben viele Bälle auch schon einen Chip da drin, ja. Und so kann das ganz gut messen. Denn es geht nämlich gar nicht darum, wann der Ball den Fuß verlässt. Das ist ein Irrtum. Es geht darum, wann der Ball den Fuß berührt zum Spiel. Also es geht nicht um diese Millisekunde, du trittst gegen den Ball, erster Impact, dann führst du den Ball sozusagen vielleicht noch 2 Millisekunden und dann verlässt er, sondern es geht nur um diese Erschütterung, weil die misst der Chip und das ist sozusagen der Punkt, wo dann Abseits gemessen wird.
Ja, was aber aus meiner Sicht eigentlich, wenn man ehrlicherweise, also wenn man ganz genau drauf schaut, eigentlich ja Quatsch ist. Ne? Ja. Eigentlich sollte es darum gehen, dass die Abseitsposition dann vorliegt, wenn der Pass gespielt wird und nicht, wenn der Pass initiiert wird. Aber Problem ist eben einfach, das ist am Ende wahrscheinlich noch schwerer zu sehen, noch schwerer zu messen.
Ich muss dir ehrlich sagen, also wenn ich mir so ein Spiel angucke von Luca Schuler, ne, ganz kurz, dann finde ich, sollte man nach 3 Abseits innerhalb von 10 Minuten auch gelb bekommen. Ich finde, der Schiedsrichter sollte dieses Handwerkzeug zur Hand bekommen. Also gelbe Karte auch für sehr schlechte Abschlüsse übrigens.
Müssen wir mal beim IFAB anrufen. Also ja, beim IFAB. Die haben ja immer gute Ideen.
Es wäre eigentlich auch so geil, so italienische Strategie, wir laufen einfach ständig ins Abseits und schinden dadurch dann Zeit. Ne? Ja. Filippo Inzaghi nennt man die Strategie auch. Es gibt ja, was ich immer witzig finde bei Abseits, ist, dass es gibt ja diesen Arsene Wenger-Vorschlag hier, ne? Also quasi Daylight Offside, also es geht eigentlich nicht mehr darum, dass
kannst du den nochmal erklären? Sorry Konstantin für die Unterbrechung.
Wollte er ja gerade.
Also der neue Vorschlag von Arsene Wenger ist, man ändert das Abseits. Der Stürmer ist quasi noch onside, also noch im Spiel drin, wenn noch das letzte Körperteil, also der letzte Pixel des Körperteils, mit dem man ein Tor ziehen kann, nennen wir jetzt einmal die Ferse zum Beispiel, ne, noch auf Höhe des letzten Verteidigers ist. Also nicht mehr wie jetzt, wo man quasi nicht hinter dem Verteidiger sein darf mit irgendwie einem Körperteil, sondern das letzte Körperteil ist noch auf Höhe des letzten Verteidigers. Zum Beispiel eben die Ferse oder der Allerwerteste oder whatever. Wo dann viele sagen, ja, das würde ja alles ändern. Ja, das würde aber nichts daran ändern, dass immer noch Millimeterentscheidungen getroffen werden. Es geht dann eben nicht mehr um die Millimeterentscheidung gleiche Höhe, sondern es geht um die Millimeterentscheidung, ist noch irgendwie die Ferse zum Beispiel auf Höhe des letzten Verteidigers. Ist eine Abseitsregel, wenn man ehrlich ist, eher so zum Beispiel aus dem Eishockey. Im Eishockey, wenn man eben in die, wenn man eintritt in die gegnerische Defensivzone, dann muss man nur mit Millimeter, weißt du, des eigenen Körperteils, muss dann nur auf der blauen Linie gestanden werden. Die blaue Linie ist relativ dick und dann ist man noch onside. Aber der ganze Körper ist eigentlich schon drin in der Zone. Noch ein bisschen komplizierter, aber ich habe es mal runtergebrochen für alle Nicht-Eishockey-Fans. Und was stimmt mit euch nicht, wenn ihr keine Eishockey-Fans seid? Gar nicht. Insofern. Aber genau, also das wäre die neue Regel. Würde natürlich das Spiel dahingehend in der Theorie offensiver machen, weil stürmerfreundlicher, aber in der Praxis würde genau das Gegenteil passieren. Mannschaften würden noch tiefer stehen. Weil natürlich die Verteidigung dann das gar nicht mehr eingehen wollen. Die würden dann bei einem Freistoß nochmal 5 Meter tiefer stehen und versuchen, den Platz zum Tor nochmal kleiner zu machen. Es würde nämlich genau das Gegenteil passieren.
Das stimmt, weil Peter Crouch könnte ja bei dieser Regel rein theoretisch 2,5 Meter näher zum Tor stehen als der Abwehrspieler, ja, wenn der so einen Ausfallschritt macht und hinten noch die Ferse hat. Ja, verstehe ich.
Aber ja, oder du hast zum Beispiel so ein Mikuli wie früher, der hat so ein dickes Hinterteil, weißt du, der muss nur das Hinterteil ausstrecken.
Was mich beim Abseits immer am meisten nervt, und ich finde, darüber redet auch gar keiner, und das ist irgendwie für mich aber am revolutionsbedürftigsten. Ihr kennt doch die Situation, da steht jemand im Abseits, läuft aber aus dem Abseits raus und bekommt dann den Ball. Ja? Das heißt, er hat überhaupt gar keinen Vorteil mehr dadurch. Da stehen inzwischen schon 4 Abwehrspieler wieder und der geht, am besten passiert das Ganze noch irgendwo auf Höhe der Mittellinie. Ich finde, wenn du aus dem Abseits keinen Vorteil erzielst, dann ist es doch auch kein Abseits. Da hast du manchmal diese völlig grotesken Pfiffe, wo dann der Schiri irgendwie 30 Sekunden später pfeift, weil du irgendwo mal da vorne standst, den Ball dann irgendwie, und dann bist du wieder zurückgelaufen und bist 20 Meter vom Tatort entfernt und bekommst da den Ball. Was ist denn daran ein Vorteil?
Warum, ja, der Vorteil ist aber dadurch, dass du ja durch deine vorherige Abseitsposition eigentlich die gegnerische Abwehr schon beeinflusst hast, weil die ja dann trotzdem irgendwie sehen, dass du im Abseits stehst. Ich finde, ich weiß, was du meinst, manchmal ein bisschen komisch, ich würde es aber nicht ändern, weil da macht es ja noch komplizierter, dann muss der Schiedsrichter noch entscheiden, war das jetzt ein Vorteil für den, der gerade im Abseits stand oder nicht, dass er jetzt wieder da hinten ist. Weißt du, also noch so eine Entscheidungsebene, die dazukommt.
Aber muss er das nicht eh machen, also wenn er halt passives Abseits checkt? Also
ja, aber das sind aus meiner Sicht eindeutigere Entscheidungen, als wenn jetzt einer zurück aus dem Abseits läuft. Vor allem, du kommst aus dem Rücken des Verteidigers, blitzt plötzlich wieder da. Und hast trotzdem irgendeine interessante, vielleicht einen interessanten Vorteil dir verschafft gegen den Verteidiger.
Also das finde ich nämlich, also man würde ja trotzdem auch vieles einfacher machen, wenn man einfach sagt, ey, es ist, Abseits ist 1-0. Wenn du halt vor dem letzten Verteidiger stehst, dann ist Abseits. Und ja, passives Abseits abschaffen.
Wäre auch, also gibt es ja manche Sportarten, ne? Quasi so einfach nur, du darfst einfach nicht hinter der Linie stehen.
Ja, Punkt. Also weißt das ist einfach halt so, einfach, die Komplexität ist doch einfach viel zu hoch. Ne? Hat er jetzt den Torwart beeinflusst? Ja, nein. Wenn er halt einfach irgendwie, wenn es nur noch einen Mann gibt zwischen Stürmer und Torlinie, ist halt Abseits.
Wenn einer so eine Schussposition hat, zum Beispiel am 16-Meter-Raum irgendwo, und da steht vielleicht einer am Abseits, wird trotzdem gerne mal geschossen, nach dem Motto, da ist er passiv, würde eben dazu führen, dass vielleicht die Leute, die dann irgendwie abziehen wollen, erstmal schauen, nee, sorry, da steht ja einer von uns am Abseits, wir können jetzt nicht schießen. Ist ja teilweise, wie gesagt, in anderen Sportarten ist es manchmal so, dass dann manchmal Situationen einfach abgebrochen werden vom angreifenden Team, weil die merken, verdammt, einer von uns ist vorn, der muss jetzt erstmal zurückkommen, wir können jetzt einfach nichts machen, ist nun mal dann so und würde es vielleicht ein bisschen vereinfachen. Als eben dann noch diese, weil das ist wie mal Handspiel, dann gibt es beispielsweise so, ist es dann wirklich eins oder ist es nicht, es ist keine Ja-Nein-Entscheidung mehr.
Okay. Es hieß doch früher mal, es hieß doch früher mal, im Zweifel für den Angreifer. Das ist doch so ein geflügeltes Wort. Jetzt ist es ja so, dass dadurch, dass wir den VAR haben, der ja alles viel, viel gerechter macht, da könnten wir auch mal drauf gucken, ob das wirklich so ist. Ich glaube ja, ich glaube die Zahlen sagen das. Es kann ja gar keinen Zweifel mehr geben, per Definition. Dadurch, dass wir jetzt den VAR haben. Also gibt es diese Regel auch gar nicht mehr, nehme ich an, oder?
Die galt doch immer nur bei Abseits, ne? Also quasi, wenn es knapp war, wenn man sich nicht ganz sicher war, war es im Zweifel für den Angreifer. Die galt jetzt nicht allgemein.
Ich meine, am Ende war das ja auch nur eine Floskel, ne?
Ja.
Aber, ja,
das müsste ja obsolet sein eigentlich.
Eigentlich müsste es obsolet sein, es sei denn, die haben ordentlich Dioptrien im Kölner Keller. Oder es gab Bierchen, weil die müssen es ja zu 100% über die kalibrierte Linie dann halt auch sehen, ne?
Eben. Aber was ich natürlich auch wiederum interessant finde, ist, dadurch, dass ja jetzt die kalibrierten Linien entstehen, die Fahne wird ja mal nicht mehr gezogen, ne? Weil die Linienrichter warten eher ab und warten aufs Signal. Also was natürlich passiert, ich glaube, das wurde jetzt auch mehrfach diskutiert und von einigen so eingeworfen, von auch Schiedsrichterexperten, dass natürlich Schiedsrichter jetzt manche Handlungen einfach nicht mehr richtig treffen oder manche Entscheidungen nicht mehr treffen, manche Handlungen nicht mehr tätigen, sondern
die
Linienrichter.
Weil die auf den Fahrer warten, ne? Also
genau, die warten auf die kalibrierte Linie, die Linienrichter, und natürlich schauen die schon hin, ob es abseits war, ne? Und wenn es eindeutig ist, ist klar, aber die warten trotzdem eher ab. Und überlegt mal, ist wie beim Autofahren, wenn du einfach irgendwann von Gangschaltung auf Automatik umsteigst, sag ich mal.
Aber ist das so, Konstantin, sorry, also kriegen die quasi einen Impuls auf die Fahne? Ja. Das wusste ich gar nicht. Und dann heißt es, okay, jetzt musst du heben.
Ja, deswegen gibt es ja Situationen, in denen zum Beispiel auch einfach mal das Spiel noch 5 Sekunden weiterläuft oder 3 Sekunden. Da gibt es ja auch Verteidiger, die da richtig austicken zuweilen. Weil die sagen, ey, ich habe mich hier gerade noch eine Grätsche reingeworfen, man hebst sich die Fahne, schon war eh eindeutig. Also gab es zuletzt auch immer wieder Szenen, da sagt dann einer, zeigt so an gegenüber den Linienrichter, Junge, der war 3 Meter am Abseits, oder übertrieben gesagt, ne, aber der war klar am Abseits, warum hebst du die Fahne nicht? Ich bin ja gerade noch in die Grätsche reingesprungen, habe ja noch Kopf und Kragen riskiert oder habe ja ein Kopfballduell gegen, wen auch immer, gegen Victor Osimhen geführt, weißt du, und habe mir einen Ellbogen abgeholt von dem. Zeig doch einfach die Fahne und gut ist, so ungefähr.
Ja, das verstehe ich auch.
Und ich meine, das Beispiel ist, Straßenverkehr. Man kann heute keine Landkarten mehr lesen, man kann keine Gangschaltung mehr betätigen, weil natürlich diese Sachen werden einem ja abgenommen. Also auch die Schiedsrichter und Linienrichter verlernen ja gewisse Entscheidungen, die man vorher getätigt hat, auf eine gewisse Art und Weise.
Aber wir kommen ja jetzt näher zu des Pudels Kern. Nämlich eigentlich haben wir das ja als Entree nur gemacht, diese ganzen Quizzes, Herleitung und so, um uns mal ordentlich über den VAR aufzuregen. Das war ja die eigentliche Intention. Und auch mal darüber zu sprechen, ob das nicht mal langsam weg kann, würde ich sagen. Weil, also, ich bin, du hast es vorhin so richtig gesagt, Tommy, also die Qualität der Entscheidung, die richtigen Entscheidungen steigen. Man hat gute Nebeneffekte, beispielsweise gibt es ja kaum noch Schwalben oder wenig, weil die halt rausgefischt werden. Das verkennen ja, glaube ich, wir Fußballfans alle so ein bisschen. In Summe ist aber die Wahrnehmung des VARs ja eigentlich scheiße. Also und das fängt an mit dem Thema, dass du Tore nicht mehr richtig feiern kannst, das finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Also ich weiß, was gemeint ist, aber in einer Positivformulierung könnten wir ja fast auch schon zweimal jubeln, nämlich einmal beim Tor und beim zweiten Mal, wenn es anerkannt wurde. Also das stört mich persönlich nicht so. Also mich nerven einfach diese ganzen unendlichen Diskussionen darüber und dass man es nicht hin... Also dass es trotzdem immer noch so viele Fehlentscheidungen gibt, gefühlt. Also wo du sagst, hey, du hast jetzt die Technik eingeführt, damit müsstest du doch jetzt eigentlich alles tot machen an Diskussionen. Aber es vergeht ja kein einziger Spieltag mehr, wo nicht irgendwelche VAR-Diskussionen im Kicker, in der Bild oder sowas hin und her diskutiert werden. Und das nervt mich, ehrlich gesagt, kolossal. Ich dachte, das würde man besser in den Griff bekommen. Also auch dieses Darmstadt-Ding da hier von dem, wie hieß denn nochmal, der ehemalige Dortmund-Verteidiger, der irgendwie rechts ganz klar, gasklar den Ball spielt und dann irgendwie eine Sekunde später den Mann trifft, dann ist faul. Und das wird auch auf faul entschieden. Also das gibt's doch nicht. Also,
und aber ganz kurz, ich glaube, da geht es ja gar nicht um den VAR. Also wenn wir ehrlich sind, hat sich das Problem da ja einfach nur verschoben. Denn es geht ja darum, dass ein Schiedsrichter offensichtlich eine gewisse Auslegung der Regeln hat oder eine gewisse Wahrnehmung, die wir nicht teilen können. Ja? Denn ob er die jetzt on-field hat oder nach Ansicht der Bilder, wenn er sie sich dann anguckt, das finde ich zum Beispiel übrigens den eigentlichen Skandal, geh doch bitte immer da raus. Weil was soll das denn, dass du dann plötzlich da einfach regungslos 20 Minuten im Mittelkreis stehst und irgendwie dir immer ans Ohr hältst und dir wird dann irgendwas erzählt? Dann geh doch einfach raus und guck's dir an. Ja, es gibt gar, das regt sich ja, da regen sich ja auch die Trainer immer drüber auf. Aber was ich nur sagen will, ist das, was du jetzt sagst. Es führt ja dazu, dass er am Bildschirm steht, gegebenenfalls, wenn er rausgeht und dann der Meinung ist, dass das, von Schlotterbeck ging es, glaube ich, auch vor allem darum, ob das rot ist. Ne? Dass er der Meinung ist, das ist keine rote Karte. Oder dass er der Meinung ist, das ist ein absichtliches Handspiel. Und da frage ich mich schon, weil es geht ja nicht nur um Vereinsbrille. Ich sehe das ja auch bei Spielen, wo ich überhaupt gar keine Aktien drin habe. Wie kann es eigentlich sein, dass Schiedsrichter das grundlegend immer anders sehen als alle anderen, die jedes Wochenende Fußball gucken und auch ein gewisses Know-how von Regeln haben? Wie kann das denn sein? Also da, regelmäßig frage ich mich, wie kommst du zu dieser Annahme, dass das jetzt okay war gerade? Ja? Oder dass das ein Handspiel ist oder eben kein Handspiel? Und da ändert der VAR natürlich nichts dran, sondern er verschiebt einfach nur das Problem. Die Wahrnehmung, inzwischen hast du einfach noch ein paar mehr von den merkwürdigen Leuten.
Nee, normalerweise müsste man ja annehmen, dass wir halt die Regeln nicht mehr richtig checken. Ne? Also weil die Chance, dass wir falsch liegen, du und ich, Tommy, ist ja signifikant höher als das jetzt.
Warum eigentlich?
Die Schiri-Equipe. Ja.
Es gibt immer diese Schiedsrichterschulungen vor jeder Saison. Und da gibt es immer mal so, da gibt's immer so Fragen auch, die man dann stellen kann, beziehungsweise klären die dann teilweise auf. Es werden auch und es wurden über die Jahre hinweg auch schon teilweise Dinge falsch transportiert. Auch dieses hier, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dieses hier zugunsten für den Angreifer zum Beispiel, im Zweifel für den Angreifer ist so ein Ding, ne, was wir vorhin diskutiert haben. Müsste ich jetzt nachgucken, ob es so ist, aber es könnte sogar sein, dass es auch sowas war, das wurde vielleicht in jeder Fußballsendung gesagt, bei der Live-Übertragung. Aber am Ende haben die Schiedsrichter gesagt, woher habt ihr das eigentlich? Steht nirgendwo.
Genau, also, das ist wie mit der Notbremse, letzter Mann, ja, gibt es auch nicht. Ja,
genau, solche Dinge. Da gibt es einige, wo dann die Schiedsrichter sagen, ja, das ist ganz nett, dass man versucht natürlich die Sachen auch ein bisschen zu vereinfachen, dass auch dann jeder irgendwie in der Kurve darüber diskutieren kann. Und natürlich Fußballübertragungen leben ja auch ein bisschen von diesem, ich sag mal, leicht Stammtischartigen. Aber dann gibt es auch Schiedsrichter, das merke ich bei diesen Schulungen jedes Jahr, die dann sagen, ja, eigentlich ist es kompletter Quatsch. Wir wissen teilweise gar nicht, wer das eigentlich mal ins Spiel gebracht hat. Also da,
ja,
irgendwie so
aber, gewisse Floskeln. Genau, es gibt da noch ein ganz schönes Beispiel und darüber rege ich mich jeden Spieltag, egal welches Spiel ich gucke, rege ich mich darüber auf, dieser 5-Meter-Raum, ne, dass das eine besondere Schutzzone für den Torwart ist, ist ja einfach
ist ja nicht
gar
so.
Nicht so. Das ist nicht mehr so.
Echt?
Und dennoch,
das darf ich auch mal.
Nee, und
na,
dennoch
ist mal so.
Ja. Wird aber immer gepfiffen, wenn der Torwart auch nur ein bisschen behindert wird. Was im Gegenzug bedeuten würde, dass wenn ein Stürmer auch nur leicht mit der Schulter irgendwie angerempelt wird, wenn er zum Kopf geht, müsste es immer Elfmeter geben. Gibt's aber nicht. Es wird immer für den Torwart gepfiffen, bei völlig belanglosen Berührungen. Und
ach,
es gibt diesen
krass.
Sonderraum, Sonderschutzraum, 5-Meter-Raum,
ja,
gibt es nicht mehr.
Brauchst du den nur noch für die Abschläge oder wofür brauchst du den
5-Meter-Raum
noch?
Ja.
Wahrscheinlich
das hätte
nur
ich
noch
aber, wusste ich auch nicht. Ist ja ein ganz... Das ist ja ganz interessant.
Na,
es war mal,
wofür
es war mal ein bisschen
Kreis
anders.
Ist?
Also es war mal ein bisschen anders. Genau, es war mal, hat sich mittlerweile geändert. Also es ist nicht mehr dieser Schutzraum. Natürlich, wenn es ein Torhüter hoch zum Ball geht, hat den Ball quasi halb in der Hand und wird dann umgenietet einfach irgendwie. Natürlich kriegt er immer noch als Torhüter immer noch so eine gewisse, also er hat immer noch eine andere Stellung einfach. Aber es ist nicht so, dass innerhalb des 5-Meter-Raums, wie es mal war, der Torhüter beim leichten Rempler dann sofort den Freistoß erhält. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Und das ist
regeltechnisch
so.
Aber in Wahrheit ist es dann halt schon so, um ehrlich zu sein.
Ja, wobei, ist auch unterschiedlich. Ich habe auch schon in der Europa League oder Champions League gab es auch schon Tore, da steigt ein Torhüter hoch, irgendein Stürmer kommt an oder ein angreifender Spieler, ist ja auch am Ende egal, einer von der angreifenden Mannschaft, springt einfach höher als der Torhüter, köpft den mehr oder weniger den Ball halb aus der Hand und es wurde nicht gepfiffen.
Ja.
Also auch da wieder so eine Sache.
Ja, ja, aber pass auf, auch da, Kai, du hast vorhin gesagt, die Chance, dass wir beide da falsch liegen, ist signifikant höher, als wenn da so ein geschulter Schiedsrichter. Ja, also vielleicht nach deren Wahrnehmung und Auslegung, weil dann kommen sie mir nämlich mit so Begriffen wie Trefferbild, Intensität, ursächlich für den Fall, bla bla. Weißt du, wo ich mir so denke, Trefferbild. Also wie weit entfernt man sich von der Realität eines Fußballspiels, wenn du mit offener Sohle aufs Schienbein gehst, ja, und dir das noch 35 Mal angucken musst, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass die Intensität nicht ausgereicht hat, um rot zu zeigen, ja. Was dann übrigens auch pures Glück ist, weil das kann niemand steuern, wie intensiv das dann da geht. Also weiß ich nicht, ob, ja, dann haben die da vielleicht mehr Ahnung von, aber dann hat das nichts mit Fußball zu tun.
Wobei das ja tatsächlich eine ganz interessante Diskussion ist, was ja auch dem VAR immer vorgeworfen wird, dass er den Kontext eines Zweikampfes eigentlich nicht in die Bewertung berücksichtigt. Die gucken schon, es ist ja kein Screenshot, das geht immer so ein bisschen vor, zurück, aber eigentlich gucken die ja tatsächlich nur auf den Treffermoment im Foul. Mhm. Und so, aber die ganze Drumherum, was war irgendwie so ein bisschen die Vorgeschichte des Zweikampfs, wie klang der überhaupt, das wird halt komplett ausgebildet. Also der Zweikampfkontext spielt keine Rolle, sondern nur das Standbild. Und das, also das verstehe ich, dass das eigentlich nicht richtig ist. So.
Was vielleicht auch noch hinzukommt und eventuell kontraproduktiv mittlerweile ist, es gibt ja doch jetzt auch diverse so Dokus oder Übertragungen, die mal zeigen, wie die Kommunikation zwischen Schiedsrichter, Linienrichter und VAR und so weiter vonstatten geht, weil die alle mit Headset verbunden sind. Und natürlich war das nicht immer der Fall. Mittlerweile wird da so viel während des Spiels auch kommuniziert untereinander, dass es eventuell ab einem gewissen Punkt schon wieder kontraproduktiv wird, weil die ja ständig am Quatschen sind, was war da, was war dort, hast du das gesehen, hast du es nicht gesehen? Also da ist noch so eine Kommunikationsebene, die da entsteht, die vielleicht manchmal eher zu einer Überforderung dann führt von manchen. Weil ja. die ja dann plötzlich auch nur noch am irgendwie rumdiskutieren sind, was war da, ist das und so weiter. Können wir das nochmal anschauen? Ist auch krass, ne?
Also ich will auch gar nicht wissen, ob die vorher ein Signal bekommen, Achtung, Achtung, heute seid ihr Teil der Doku und nicht.
Ja, nicht, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich eher nicht, das stimmt schon. Also ja. ich finde das hatte ich ja vorhin auch schon kurz, das ist so ein bisschen diese PR-Offensive der Schiedsrichter. Also die erste Schiri-Doku, die war ja brutal interessant. Also als du dann zum ersten Mal den Funk hören konntest und mal gesehen hast, ach wie krass, also mit was für Honks müssen sich die da auf dem Platz abgeben, wie werden die auch beschimpft, wie läuft deren Dialog untereinander, in welcher Geschwindigkeit müssen die Entscheidungen treffen, das fand ich brutal interessant. Aber jetzt gibt es ja wirklich immer mehr so Content-Dokus, die teilweise ja auch mit RefCam inzwischen schon das immer mehr beleuchten. Und man hat schon den Eindruck, dass da auch nicht jeder Schiri irgendwie so souverän und sympathisch ist, sondern dass teilweise auch schon auch echt
voll. Aber das wissen nicht so geil die tausendprozentig. Das wissen die tausendprozentig, wenn sie Teil einer Doku sind oder wenn ihre Funkverkehr benutzt wird. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass die sonst normal so da reden. Das würden die da nicht sonst auch irgendwie mal sagen, also ja, der Wichser oder keine Ahnung.
Das wäre auch meine Vermutung. Ne? Also ich weiß es nicht, vielleicht schneiden die es zum Schluss auch so zusammen, aber bei den Funkverkehren, die man jetzt in den letzten Dokus gesehen hat, also da hatte man schon das Gefühl, dass die jetzt extra deswegen nochmal eine Schippe draufgelegt haben, ein bisschen witzig sein wollten oder sympathisch so oder ja.
Aber also guck mal, wir haben doch jetzt auch ganz viel diskutiert über die Qualität der Schiedsrichter. Ne? Also das ist ja eigentlich die große Überschrift, die Qualität der deutschen Schiedsrichter, die jetzt zumindest nach meinem Dafürhalten nachweislich sinkt in den letzten Jahren, wo wir immer, es kann für mich, also ich habe jetzt mal zwei Hot Takes, die sind relativ rigoros, es kann für mich unmöglich sein, dass du als Schiedsrichter mit dem Hilfsmittel VAR irgendwie in die Situation kommst, nach dem Spiel sagen zu müssen, da habe ich falsch gelegen. Das ist ausgeschlossen. Das ist unmöglich. Und wenn das passiert, dann muss das Konsequenzen haben. Das ist dann einfach schlecht. Ja, das ist wie, als würdest du eine Mathe-Klausur schreiben und hast einen Spickzettel neben dir und dann noch die Aufgabe falsch zu machen. Ja, dann bist du einfach dumm. So, und das kann meines Erachtens nicht passieren, dass du da eine Fehlentscheidung triffst. Und jetzt kommt ein Punkt, und da haben wir, glaube ich, schon mal in Folge 4 oder so drüber gesprochen. Für mich müsste man definitiv verpflichtend machen, dass wenn nach dem Spiel die beiden Trainer auf der Pressekonferenz sitzen, sitzt in der Mitte der Schiedsrichter und hat, so wie der Trainer sich zu rechtfertigen hat, warum er folgende Auswechslung gemacht hat oder warum das sein Matchplan war, hat der Schiedsrichter sich für diese Szenen zu rechtfertigen und die zu erklären. Der hat den größten Impact auf dieses Spiel von allen. Warum müssen die sich nicht rechtfertigen? Verstehe ich nicht.
Naja, ich glaube schon, dass ich meine, der Schiedsrichter ist auch echt der Arsch im Spiel, ne? Also der kann ja wenig gewinnen und viel verlieren. Und okay, wenn du den da dann schon noch ein bisschen... Ja, und er wird auch gut bezahlt, aber ich finde das schon auch erstmal gut und nobel, dass sich Leute für sowas zur Verfügung stellen.
Zumal wir eben sagen müssen, es gibt in Deutschland einen Schiedsrichtermangel.
Also, gerne im Amateurfußball, also, ja, gut, aber nicht im Profifußball.
Wenn Schiedsrichter in der Bundesliga zu sehr an die Wand genagelt werden jetzt wöchentlich, haben wir irgendwann keine Schiedsrichter mehr. Es gibt eh schon zu wenig Schiedsrichter auf den unteren Ebenen.
Wäre weil tatsächlich sagst, auch das tue ich mir ja nie mehr an. Also wenn du die Lobby des Schiris noch weiter untergräbst, also durch etwaiges, keine Ahnung, nicht vorführen, aber schon sehr, sehr derb hinterfragen, dann bin ich mir nicht sicher, ob das der Qualität zuträglich ist.
Okay, aber ja, also das ist ja dann so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, weiß ich nicht. Also, da müsste man ja auch sagen, dann gehen uns am Ende noch die Fußballtrainer aus, wenn die da jedes Mal bei der Pressekonferenz an die Wand genagelt werden. Die werden aber schon auch.
Trainer werden ja nicht jedes Mal in der Pressekonferenz an der Wand genagelt. Von der heimischen Presse, wenn es ganz gut läuft, werden sie eher noch
allerletzten geküsst. Aber sie müssen sich rechtfertigen. Ne?
Also müssen rechtfertigen, aber wenn sie Erfolge haben, das ist das Ding, wenn Trainer Erfolge haben, werden sie durchs Stadion getragen. Wenn Schiedsrichter ein gutes Spiel pfeifen, redet einfach keiner mit ihnen danach und es ist einfach so, als wird als gegeben hingenommen. Schiedsrichter ist deshalb ja schon ein undankbarer Job und ich glaube, der DFB ist so ein bisschen darauf aus, ey, wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch weniger Schiedsrichter haben, weil auf den unteren Klassen und bei den Jugendlichen will natürlich fast keiner Schiedsrichter sein, weil es ist natürlich schon was Spezielles, ja, du willst irgendwie lieber Mittelstürmer sein. Was aber natürlich ein Fakt ist, der mir mal auffällt, also Schiedsrichter heute ist natürlich um einiges schwerer als 1970 oder so, weil einfach irgendwie es achtmal so schnell ist alles, achtmal so intensiv, die Tacklings sind ja viel intensiver.
Und die Spieler sind Assis, ne? Also sorry, also der wird
das
ja
auch
wegen
so damals auch.
Okay,
ja, aber damals gab es aber nicht solche Geschwindigkeiten. Also, wenn
wie heißt
heute
der eine hier, der alles umgehauen hat, der dann später mit Paul Gascoigne auf Tour gegangen ist?
Ach so.
Der Schauspieler geworden ist.
Winnie Jones.
Ach so,
Winnie Jones.
Das war schon auch ein Assi.
Natürlich, aber das war in den 90ern. Ne? Deswegen habe ich im Vergleich zu den 70ern gezogen. Ich meine, wenn Michael Olise in der heutigen Verfassung in den 70ern gespielt hätte, hätte der jedes Jahr 100 Tore geschossen, ne? Weil der wäre einfach, hätte einfach jeden stehen lassen und es wäre einfach so gewesen. Also den kannst du die Geschwindigkeit
nicht
vergleichen.
War der
noch ganz klein. Da hat er noch gar nicht gelebt in den 70er Jahren. Du bist mit Mathe heute ganz schlecht
klein,
dran.
Ganz klein.
Problem with sex? You addicted to sex? Sex addiction.
Ich wollte noch eine Sache sagen, pass auf, wir reden ja ganz oft hier, das ist ja ein bisschen auch der Kern dieses Podcasts, wir reden ja auch über das Business-Fußball, ja, da geht es ja um viel Geld, da geht es auch um Aufstiege, Abstiege, da werden Leute entlassen, ja, da wird ihnen quasi auch ihre berufliche Lebensgrundlage entzogen, wenn irgendeine Scheißentscheidung dazu führt, dass jemand absteigt, ja, jetzt kann man immer noch sagen, ja, da hat es noch 33 Spiele davor, egal, anyway, so, das heißt, die haben einen Impact, ja. Ich will nur mal kurz ins Verhältnis setzen, was für ein Impact. Ein Schiedsrichter, ja, statistisch gesehen geht, glaube ich, jedes Spiel entweder 0-0, 1-0 oder 2-1 aus, irgendwie so, ja. Wenn der Schiedsrichter einen Elfmeter gibt, ist das vergleichbar, als würdest du beim Basketball 40 Freiwürfe bekommen, ja. Nur mal kurz fürs Verhältnis, dass du dich dafür nicht rechtfertigen musst, dass du nachweislich eine falsche Entscheidung triffst und trotzdem am nächsten Spieltag wieder ein Topspiel pfeifst und dich niemals äußern musstest, das halte ich im Kontext dieses Businesses und dieses ganzen Zirkus Fußball für eine absolute Anomalie. Wirklich. Also da bleibe ich auch dabei.
Da muss ich ein bisschen reingrätschen. Also erstmal müssen die sich intern voll rechtfertigen. Also intern wird da eine relativ derbe Sprache gesprochen und die kriegen dann auch nicht unbedingt ein Topspiel, wenn sie es komplett verkacken. Und zum anderen muss ich mal sagen, ja, das ist schön, aber Sportdirektoren gucken auf Transfermarkt nach, um irgendwelche Spieler zu scouten und müssen sich auch jahrelang teilweise nicht rechtfertigen. Außer wie bei Clemens Fritz kommt am Ende raus, dass sie nicht mal die Regeln kennen. Also
ja, das halte ich auch für eine Anomalie.
Fußball ist nicht auf die Schiedsrichter eingeschränkt, sondern es betrifft auch alle Vereine oder fast
ja,
alle Vereine.
Ja, aber wir reden ja jetzt über Schiedsrichter. Also,
ja gut, aber ich sag nur, also du verlierst nicht wegen den Schiedsrichtern der Saison, sondern du verlierst oftmals wegen Inkompetenz auf allen Ebenen.
Nee, aber pass auf, wenn du von Anfang an ein Team bist, was vielleicht gegen den Abstieg spielen muss, klar ist, und wenn du dann noch 5 Entscheidungen gegen dich bekommst, dann hat das natürlich einen Impact darauf, ob du in der ersten Liga bleibst oder nicht.
Aber es ist relativ unrealistisch, dass du über eine Saison hinweg nur Entscheidungen gegen dich hast. Also, wenn Schiedsrichter auf alle inkompetent sind, wenn wir einfach mal ausgehen, die sind alle inkompetent. Dann eigentlich Law of Averages müsste bedeuten, dass man irgendwann dann mal auf der richtigen Seite steht bei einer Fehlentscheidung und dann mal auf der falschen Seite. Außer, weil ja,
außer du bist
Problem
Bayern
ist, ja, viele
und
Fans
immer
glauben
auf der
ja immer,
Seite.
Ja. Viele Fans glauben ja immer, dass quasi die Schiedsrichter sich gegen den eigenen Verein verschworen haben. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man so ein bisschen mal ad acta legen muss.
Ja,
die Schiedsrichter
ja
machen Fehlentscheidungen, aber die haben sich jetzt nicht auf einen Verein abgesehen.
Ja, nee, aber auf Spieler zum Beispiel, das auf jeden Fall.
Das auf alle Fälle. Und natürlich gibt es Heimschiedsrichter. Das ist sicherlich ein Thema, dass manche sich beeinflussen lassen vom Heimpublikum, wenn die einen aufschreien bei einem Foul oder sowas, weißt du, wenn dann 30.000 aufstehen und sagen, ah, das war eindeutig eine rote Karte. Wobei also, auch da wieder nicht unbedingt, jetzt wenn man, das fand ich ganz interessant, das Abstiegsduell St. Pauli gegen Bremen. Da gab es das Tackling von Friedel gegen Jackson Irvine. Alle im Millern-Tor schreien auf, klar rote Karte, Platzverweis, Jackson Irvine dreht sich noch dreimal in der Luft, hat einen vierfachen Achsel hingelegt, wäre Gold gewesen bei den Olympischen Spielen im Eiskunstlauf. Aber Schiedsrichter zeigt dann trotzdem nur gelb, Friedel.
Aber es war auch nicht rot.
Aber interessant, aber trotzdem, es gab aber auch schon Schiedsrichter, die sagen dann ja eindeutig rot, weil du einfach dich natürlich treiben lässt von der ganzen Atmosphäre.
Ja.
Ne? Jackson Irvine sprintet durch.
Also Nico und ich waren da ja im Stadion, da war überhaupt nichts los.
Das
ja,
war ein bisschen
anders. Das ist vielleicht die grüne, die weiß-grüne Brille, die du da.
Da war einiges los, als Mio Backhaus wie ein Dreijähriger aussah.
Die Stimmung war schon okay, aber es war definitiv keine rote Karte. Also, das kann man
ja
auch mal festhalten.
Ja, aber das ist aber genau das Ding. Ne? Also, es gibt natürlich auch, das fand ich interessant, weil in so einer Situation zeigen dann Schiedsrichter auch die rote Karte. Wir
aber
kommen
jetzt
ein bisschen ab vom Thema.
Ne? Also, ja, weil wir wollten uns ja auch noch mehr über den VAR aufregen, oder ich. Was haltet ihr denn von der Idee von Challenges? Also, dass der Trainer sozusagen aktiv wie beim Handball oder beim Tennis der Spieler halt sagen kann, hey, jetzt Schiri, guck dir das bitte an. Das geht ja bisher nicht.
Da ist das Thema eben. Also ich finde es eigentlich an sich cool, weil gibt es im Eishockey, gibt es in der NFL zum Beispiel, ne, und so weiter, oder im Football, und ist eigentlich sehr, sehr cool. Na, eigentlich geht man ja davon aus, und das ist das Problem, das ist jetzt das ganz Weirde an der Sache. Eigentlich geht man ja mal davon aus, wenn jetzt irgendwas nicht richtig entschieden wurde auf dem Feld, greift der VAR ja sowieso schon ein. Also der VAR, und das ist, glaube ich, da komme ich gleich auf noch was zu sprechen, das ist ganz interessant. Der VAR wurde so eingeführt, dass man glaubt, es kann eigentlich keine Fehlentscheidung mehr geben. Im Eishockey, ich mache jetzt nochmal ganz kurz den Exkurs, im Eishockey ist es so, die Schiedsrichter, wenn die auf dem Eis glauben, war das gerade abseits? Wir schauen nochmal kurz drauf. Wenn die Schiedsrichter aber nichts sehen, die haben keinen VAR quasi, der von oben drauf schaut, sondern die schauen selber auf den Bildschirm, wenn sie glauben, da war eventuell noch was, was wir nochmal anschauen müssen. Und wenn aber die Trainer, die ihre Assistants und ihre Videoassistenten auf der Tribüne haben, wenn die gesagt bekommen, ey, übrigens, beim Tor gerade eben, da war der eine im Abseits, haben die nicht gesehen, es war Offside eindeutig, dann challengen die. Aber da gibt es keinen VAR, der oben drüber steht, wo man glaubt, der müsste ja eigentlich dafür sorgen, dass sowieso keine Fehlentscheidungen getroffen werden. Das ist das Problem mit der Einführung des VARs gewesen, dass man gemeint hat, ja, und deswegen die Challenges, was sind die dann eigentlich?
Wenn voll, der VAR eine der schon seltenen eingreift. Momente, wo ich Konstantin zu 100% zustimme, die Challenge ist völlig obsolet, weil du natürlich, wann findet die Challenge statt? Bei einer roten Karte und bei einem Gegentor. So. Und die wird sowieso oder so geprüft, da wird der auch nicht zu einer anderen Entscheidung kommen, nur weil der Trainer sagt, guck mal bitte noch ein bisschen mehr drauf. Also, was soll da jetzt passieren? So?
Vor allem sind Challenges, wären auch ein geiles Mittel, um Zeitspiel zu machen.
Ja,
ne?
Natürlich.
Also du kannst dann irgendwie, oh, bei jedem Treffer würde ich davor nochmal irgendwie eine vorherige Situation von vor 2 Minuten challengen.
Ja, aber wisst ihr denn, wie das eigentlich...
Gibt es aber dann zum Beispiel...
Kurz, weil ich glaube nämlich, dass es auch nicht so vielen bewusst, was eigentlich die Eingriffsschwelle des VAR ist. Weil es geht ja nicht darum, dass der VAR sagt, ich prüfe hier mal was, also per se, ob das hier richtig war oder nicht. Sondern es ist so, der Schiedsrichter sagt, ich habe Folgendes wahrgenommen. Ja? Stürmer oder Spieler X hat Stürmer Y umgehauen. Das ist für mich irgendwie letzter Mann gibt es nicht, aber eine Vereitelung einer klaren Torchance. Deswegen entscheide ich auf Freistoß und Rot. So, dann sagt der VAR, jetzt prüft er nur, ob er diese Wahrnehmung auch unterschreiben kann oder nicht. Und wenn er ihm sagt, pass mal auf, wir haben uns das angeguckt, deine Wahrnehmung, wie du sie uns geschildert hast, die können wir so nicht teilen, guck's dir bitte nochmal an. Nur dann geht er raus. Ja, also man könnte ja auch sagen, ja. Und das ist zum Beispiel auch intransparent. Ich weiß nicht, was er ihm gesagt hat. Das war meine Wahrnehmung. Und dann sagt er, okay, sehen wir genauso. Das höre ich alles nicht. Das weiß ich nicht.
Aber es gibt natürlich auch wieder einen anderen Fall. Also natürlich, eigentlich per se ist es so. Aber jetzt zum Beispiel Bayern gegen Frankfurt vor kurzem. Ne? Also, Eckstoß Frankfurt. Bayern klärt den Ball, kommt in den Konter, vergeigt die Chance. Und dann plötzlich schaut man nochmal drauf. Weil nämlich im Strafraum Harry Kane da irgendeinen Frankfurter getroffen hat, das gibt am Ende 11 Meter für Frankfurt. Ne? War aber so eine Situation, der Ball war auf der anderen Seite und plötzlich, oh, da war vielleicht was. Der VAR gibt natürlich auch teilweise Hinweise und sagt, schau dir das nochmal an. Und der Schiedsrichter sagt, was hast du wahrgenommen? Oder er fragt den Schiedsrichter vielleicht, was hast du wahrgenommen?
Hast du
und der Schiedsrichter
gesehen,
sagt, ich habe gar nichts gesehen. Ne? Also also
aber ist ja VAR auf derselben Basis dann.
Genau, aber der VAR ist auch dazu da, mal zu schauen, so auf Situationen, die der Schiedsrichter vielleicht gar nicht gecheckt hat, weil irgendwie das im Augenwinkel war oder weil irgendwie, weiß ich, jemand davor stand. Also er ist ja doch immer wieder so am Start, auch so diese Hinweise zu geben, da könnte noch was gewesen sein in der Szene gerade eben, die der Schiedsrichter gar nicht
also. Ja genau, aber pass auf, auch das ist ja auf der Basis, dass man sagt, lieber Schiedsrichter, hast du das wahrgenommen? Und dann würde er sagen, nö, ich habe da gar nichts wahrgenommen. Und dann gesagt, so, dann kann ich dir jetzt sagen, guck's dir bitte an. Und jetzt pass auf, und jetzt passiert ja genau das, warum ich so wütend bin und warum ich gerne möchte, dass die sich auf der PK rechtfertigen. Es gibt ja ganz viele Szenen, wo der VAR sagt, lieber Schiedsrichter, hast du wahrgenommen, dass der den da getroffen hat? Und dann sagt der Schiedsrichter, ja, habe ich wahrgenommen, für mich reicht das aber nicht und ich gucke mir das auch nicht mehr an. So, und da finde ich, warum, wenn er da dann 5 Minuten steht und mit denen redet, geht er nicht einfach obligatorisch raus und guckt sich das nochmal an? Weil das ist doch das, was die Leute aufregt. Es geht doch gar nicht immer darum, dass der VAR noch mal eingreift und am Ende war es dann abseits. Damit haben wir uns doch längst abgefunden. Es geht doch nur um die Fälle, wo man sich so denkt, Dicker, geh doch einfach nochmal raus, guck's dir an, vielleicht musst du eingestehen, dass du einen Fehler gemacht hast, aber du machst dich nicht angreifbar. Der Trainer, der Gegnerische kann dich nicht mehr anschreien, weil darüber regen die sich doch auf. Warum guckt er sich's denn nicht wenigstens nochmal an? Da sind dann Leute tatsächlich, obwohl sie wissen, dass sie diese Technik haben, der festen Überzeugung, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben und sich das nicht nochmal angucken müssen. Und da, das ist für mich, weiß ich nicht, Überheblichkeit oder Selbstüberschätzung.
Ja,
oder
ich glaube, also das wäre meine Vermutung. Also lass mich mal dann du gerne konstatieren. Ja. Ich glaube auch, dass sie darauf incentiviert werden. Also generell will ja der DFB das Spielsystem eigentlich möglichst wenig Wahreingriff. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die dazu ermutigt werden, hey, wenn du sicher bist, dann mach nicht. Dann entscheide und lass das sein mit dem Rausgehen. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass die Schiris vom Naturell so sind, so, nee, ich weiß es besser, ich brauche das nicht. Ich glaube eher, dass die so bewertet werden.
Da kommen zwei Dinge hinzu. Natürlich Fußball anders als die anderen Sportarten, über die wir jetzt manchmal so sprechen, mit dem ganzen auch so ne, Video-Review und so weiter. Fußball hat Netto-Spielzeit 60 Minuten oder sowas, wird eben die Uhr nicht angehalten. Wenn du jetzt ständig rausgehen würdest, haben wir am Ende Netto-Spielzeit 40 Minuten wahrscheinlich. Ist ja eh schon so ein Thema, was im Fußball aus meiner Sicht ein großes Problem ist. Deswegen auch bei den Challenges, was vorhin Kai gesagt hat. Ne? In anderen Sportarten kannst du challengen, wie du möchtest. Da gibt es keine Zeitverzögerung dadurch. Uhr bleibt einfach angehalten und dann geht es eben weiter, wenn die Challenge vorbei ist. Wobei zum Beispiel in manchen Sportarten, zum Beispiel Eishockey oder auch so, dann kriegt man immer eine Strafe, also wenn man jetzt falsch lag mit der Challenge. Sei es wie es sei, die Schiedsrichter ja, und das ist das Interessante, deswegen habe ich es vorhin gesagt, als der VAR eingeführt wurde, das Narrativ war aus meiner Sicht so, jetzt werden die Fehlentscheidungen eliminiert. Aber wenn der Schiedsrichter rausgeht an den Bildschirm, bleibt ja trotzdem immer noch dieser Ermessensspielraum und dieser, ne, ein Schiedsrichter A sieht so, klare rote Karte, Schiedsrichter B geht raus an den Bildschirm, schaut sich an und sagt, ah, gelb. Ja, also dunkelgelb, wie man dann gerne so im Sportreporter-Sprech sagt. Also es bleibt dabei, dass die Fehlentscheidungen, oder zumindest nicht die Fehlentscheidungen, aber die diskutablen Entscheidungen ja nicht eliminiert werden dadurch, weil ja, ja trotzdem keine Maschine oder keine KI dann dasteht und sagt, eindeutig rot gegen Schlotterbeck jetzt bei dieser Aktion gegen Stanišić zum Beispiel. Ne? Sondern am Ende bleibt es immer dabei, dass ein Schiedsrichter entscheidet und alle irgendwie damit leben müssen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, als der VAR eingeführt wurde, war das Narrativ echt so von den Verbänden, weil sie jetzt alle Fehlentscheidungen, alle Entscheidungen, die irgendwie alle aufgeregt haben, die werden jetzt eliminiert. Und deshalb haben alle so einen Prass auf den VAR, Tommy, weil irgendwie, ich glaube, so als das eingeführt wurde, wurde was Falsches transportiert.
Nee, und du triffst es wieder mal, Konstantin, pointiert auf den, wie sagt man, auf den Punkt, auf den Nagel. Du weißt, was ich sagen will. So, also, stimmt. Pass auf. Genau dieser Punkt, dass du immer noch davon abhängig bist, wie bewertet dieser Schiedsrichter die Situation, und da gibt es verschiedene Auslegungen. Mit dem eklatanten Unterschied, dass die Toleranz der Menschen da draußen, die ist weg, was das angeht, weil die sich denken, du hast doch jetzt hier einen Videoschiedsrichter, du hast doch jetzt ein technisches Hilfsmittel. Am Anfang hätten sie vielleicht noch gesagt, na gut, das ist halt so der Schiri, der pfeift halt ein bisschen strenger und bla, ne? Dann haben sie sich damit ein bisschen abgefunden. Jetzt hat keiner mehr Verständnis dafür, wenn dort irgendwie eine strittige Situation rauskommt, weil sie wissen, du hast Unterstützung von der Kamera. Und das ist der große Unterschied. Deswegen diskutieren wir so viel über den VAR. Ich glaube, wir würden, also weiß ja gar nicht, wie ist denn das? Also ich würde ihn, wenn ich könnte, sofort abschaffen, ohne mit der Wimper zu zucken.
Ich glaube, das Problem ist, wenn du jetzt abschaffst, die Schiedsrichter haben sich derart dran gewöhnt, auch die Linienrichter mit der kalibrierten Linie zum Beispiel. Also der Rücklernungsprozess sozusagen, ne, wäre, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Weil dieses auch diese Kommunikation mit dem VAR, die ist ja jetzt so komplett drin bei den Bundesliga, Champions League, WM-Schiedsrichtern. Ne?
Also ich glaube, ich würde ihn auch nicht abschaffen. Ich referenziere mal auf meine geliebte Schutzschwalbe von Andi Möller. Also ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr auf der Pfanne, also wie viel Scheiße halt früher passiert ist. Also gerade dieses Thema Schwalben, das war ja so unsäglich und das ist echt besser geworden. Und es gab schon echt krasse Fehlentscheidungen.
Aber, also Kinder, da Nico quasi leider aus technischen Gründen ausfällt, aber vielleicht gleich nochmal einen letzten Einsatz kommt, dann würde ich das jetzt mal im Namen aller heute beenden. Also vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge zum Thema Schiris. Also ich glaube, das ist die Rekordfolge mit 90 Minuten jetzt schon, das finde ich sehr schön. Ich würde aber vielleicht, um das nochmal abzurunden, nochmal alle dazu bitten, einmal ihren Lieblingsschiedsrichter aus dem Stand zu schießen. Nico, das müsste ja auch mit deiner Verbindung hinbekommen. Und dann würde ich dir mal den Ball rüberwerfen, Nico. Was ist denn der Schiedsrichter deines Herzens?
Schiedsrichter meines Herzens ist, ich hoffe, es funktioniert einigermaßen, ist im Privaten natürlich Patrick Ittrich, weil es der coolste Typ der Welt ist. Sportlich gesehen auf die Bundesliga, glaube ich, Aitekin, weil ich das Gefühl habe, das ist der beste Schiedsrichter, den wir in Deutschland haben, aufgrund der Aura. Und in der Geschichte des Fußballs auf jeden Fall Kulina, weil ich heute noch Angst vor dem habe, wenn er mich anguckt.
Das ist sehr gut. Konstantin, willst du, wer ist dein Schiri?
Das ja, ich meine, genau, Ittrich lassen wir jetzt raus, ne? Das ist ja mehr so ein Personality-Ding dann hier im Podcast. Also ich finde, Kulina ist mir auch fast schon wieder zum Mainstream. Es gab natürlich schon ein paar lustige Schiedsrichter. Ich finde auch den Klettenberger übrigens, wer das mal nachlesen möchte, seine Kommentare zu Klopp, mega. Aber jetzt ernsthaft, ich finde so bei den deutschen Schiedsrichtern so, Markus Merk fand ich eigentlich immer sehr cool, muss ich ehrlicherweise sagen. Der hatte auch perfekt, so die perfekte Persönlichkeit für einen Schiedsrichter. Der war ja kein Rechtsanwalt, hatte aber dieses juristische Dasein, also diese Ausstrahlung eines Juristen, die ja die Schiedsrichter eigentlich so haben sollen. Und entsprechend, ja, Markus Merk fand ich eigentlich immer, der hatte eine gute Autorität aus meiner Sicht. Gegen den hätte ich eher dann nicht widersprochen auf dem Feld.
Tommy, was sagst du?
Ich bin auch großer Dennis Aitken-Fan. Mein Lieblingsschiedsrichter war aber immer Urs Meier. Weiß auch nicht warum. Ich mochte den total, auch als Experten. Es hat mir extrem gefallen. Natürlich habe ich so als Wahlschweizer da auch eine gewisse Nähe zu ihm, aber den mochte ich sehr, ja.
Ja, geile Frisi vor allem. Also der ist auch so, der hatte immer so eine geile Dandy-Matte. Und ich habe den neulich auch mal im Fernsehen gesehen bei irgendeinem Bonti und Friends Golfturnier. Also er ist seiner Frisur treu geblieben auf jeden Fall. So viel kann man sagen.
Aber ich meine, eigentlich lass uns doch mal mit einem versöhnlichen...
Darf ich auch noch?
Ach so, ja, Entschuldigung.
Sorry. Also, dann überreiche ich dir sofort das nächste Wort. Also ich bin, optisch bin ich ganz klar bei Franz Xaver Wack, weil der auch so ein geiles... So,
einen geilen Namen hat auch einfach.
Ja, der war auch, der sah einfach so straight Schiriesk aus. Das hat mir immer gut gefallen. Und ich glaube, ansonsten so von der, keine Ahnung, von der Phonetik bin ich bei Heribert Pfandl, weil was war er? Konzertpianist.
Natürlich.
Also besser als Bernd Heinemann oder sowas. Ne?
Ich finde, wir beenden diese Schiedsrichter-Folge mit eigentlich dem schönsten Zeichen, was wir hier auch setzen können, nämlich dass selbst Schiedsrichter und SchiedsrichterInnen Gefühle haben und manchmal auch zueinander finden. Und damit ist natürlich die Hochzeit von Bibiana Steinhaus und Howard Webb das menschgewordene Happy End des Schiedsrichterwesens.
Bibiana Webb, oder heißt er Howard Steinhaus?
Nee, sie heißt Bibiana Steinhaus Webb.
Ich hoffe auch, dass da bei den Trauzeugen, dass es nur Linienrichter waren. Weißt du, keine Schiedsrichter, nur Linienrichter. Die standen alle Spalier, haben die Fahne gehoben und sind ihnen durchgelaufen. So muss das sein. Ne?
Sie dürfen sie dürfen nun in die Pfeife pusten.
Nach Ansicht der Bilder dürfen sie jetzt die Braut küssen.
Ja, sehr gut.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt Nico nochmal reinholen, aufgrund seiner schwierigen Technik. Er ist nur noch mit den AirPods drin und er hat auch leider nur noch Burger King Wi-Fi gerade jetzt in diesen letzten Minuten gehabt.
Das war's mit schöner neuer Fußball. Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.